yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blacky, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer, eurer wöchentlichen Dosis Nerdtum sein. Ihr Lieben, auch diese Woche haben wir einen ganz tollen Gast und den hat der Dennis organisiert und ganz spannender Typ. Wir haben gerade schon ein bisschen geklönt, wie wir im Norden sagen, aber Dennis ist natürlich da viel mehr im Thema drin als ich, von daher wird Dennis heute quasi durch die Sendung führen. Dennis, erzähl mal, wen haben wir denn?
Wir haben meinen guten Freund, die Entdeckung meines Lebens. Den besten Influencer, den ich jetzt persönlich kenne, sowohl von Charakter her als auch von Content. Ich bin großer, großer Fan. Das ist der Chris, a.k.a. Stylers. Den Namen bereut er vielleicht so ein bisschen, weil er sich den irgendwie mit 10 Jahren gegeben hat. aber es ist ein richtig, richtig guter. Ja, Chris, willst du Hallo sagen?
Oh, ja, was geht? Meinen Namen bereue ich tatsächlich. Du hast es schon gut zusammengefasst. Ich glaube, ich war 12.
Ja, ich weiß, du hast mir das mal erzählt. Deswegen konnte ich mich daran erinnern. Ich vergesse sowas alles nicht. Chris und ich arbeiten jetzt schon, wie lange zusammen, Chris? 6 Jahre?
Es werden jetzt dieses Jahr 6 Jahre, ja?
Es werden 6 Jahre.
Zu lange, Chris, zu lange, oder, Dennis?
Nee, das ist nicht lange genug. Ich war super, ja, super gerne. Chris ist damals frisch aus der Ausbildung rausgekommen. Du hattest dann schon so ein bisschen Berufserfahrung, kannst auch gleich drüber schnacken. Und ist einer der ganz, ganz wenigen Influencer, die ich jetzt persönlich kenne, die erstens nicht abgehoben sind, zweitens kein Drama-Content machen und das aktiv avoiden und vor allen Dingen die Communities nicht gaslighten. Er macht einfach einen guten, soliden Content und kann auch noch ein bisschen Videospiele spielen. Zumindest hat er so ein Inseltalent für Shooter. Für alles andere würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. Ja, Chris, wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, dass du halt Streamer werden willst? Beziehungsweise, ich habe gedacht, so für die Jüngeren unter uns, könntest du ja mal erzählen, wie der Werdegang war, dass du dich getraut hast, wie bist du da hingekommen, du hast eine Ausbildung gemacht, erzähl doch mal so einen Schwank aus deinem Leben.
Okay, ja, wo soll ich anfangen? Ich glaube, dadurch habe ich ja schon vorweggenommen, mit 12 Jahren ist der Gamertag zustande gekommen. Ganz wichtig war damals nicht, dass der irgendwie eine Bedeutung hatte oder sonst irgendwas, sondern dass es cool aussah. Ne? Also das war in meiner Jugendzeit, als ich zur Schule gegangen bin, war, ja, musste gut aussehen. Deshalb kam ich irgendwie auf diesen Namen. Ja, hat man dann irgendwann nie wieder geändert. Und unter dem Namen war ich dann halt einfach in dieser Community, sag ich mal. Und ganz früh schon zu den ganz Anfangszeiten Call of Duty, Modern Warfare 2 und sowas, das werden wirklich nur noch die Legenden von damals kennen, habe ich so Leute wie Dr. Kaboom geschaut. Kennt ihr die Leute? Ja, also Commander Krieger, Dr. Kaboom?
Commander Krieger kennt, glaube ich, jeder. Ne? Ja, und dann noch mal die Redemption-Arc, die der jetzt über die letzten 2 Jahre hingelegt hat.
Ja, auch sehr cool, ja.
Na, ist ja auch ein cooler Dude so, ne? Und jetzt hat der halt irgendwie so ein Effet oder so ein Hauch von Old Wise Sage, ne?
Voll.
Der ist richtig gut gealtert, ne?
Also so Onkel Iroh aus Avatar.
Ja, genau, so ein bisschen wie Onkel Iroh aus Avatar. Ja, Steve könnte man auch in Avatar finden.
Hey.
Aber ich weiß noch nicht ganz genau, wen.
Okay, Steve, das soll das Ziel dieser Episode sein.
Das soll das Ziel der Episode sein. Steve, hast du mal Avatar geguckt, die Serie?
Nee, ich kenne die Filme und die sind schön.
Das ist...
Okay, das ist was anderes?
Also nicht...
Das ist ein anderer Trademark. Anderer Trademark.
Nicht die blauen Avatare.
Ja, genau. Wir meinen den
kleinen Jungen mit der Glatze. Ich habe die Netflix-Serie davon geguckt. Oder meint ihr das jetzt nicht?
Ja, doch, das gehört dazu, aber war, ja.
Wart ihr nicht so begeistert von? Also als jemand, der die Animes nie geguckt hat, das ist ja bei mir immer so, ne? Das ist ja auch bei hier One Piece so. Und da ganz unbelastet rangeht, fand ich die beide richtig, richtig gut.
Das ist ein fairer Punkt, ne? Also wenn man das so nicht hat. Aber für Chris, also ich war jetzt auch viel zu alt für Avatar, als das rauskam. Da war ich sehr beschäftigt damit, meinen Körper zu entdecken. Aber ganz generell, das kannst du dir heute noch angucken und ich wette, das würde, Steve hat einen Sohn, das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt, Chris. Steve, das ist was für deinen Jungen, glaube ich. Also
auf jeden Fall.
Das ist wirklich richtig, richtig gut und das ist auch nicht zu brutal oder so.
Es ist
die Anime-Serie?
Ja, sorry, ich wollte euch nicht unterbrechen.
Nee. Tust du nicht. Wir reden jetzt von der Anime-Serie, meint
genau.
ihr, ja?
Genau,
von
ja.
2001 oder wann das war.
2005 okay. bis 2007, glaube ich. Ich weiß es, weil ich es gerade sogar rewatche. Deshalb sehr geil. Cool, dass du diese Dinge gemacht hast.
Und ist das auch so der wie One Piece mit 1 Million Folgen? Oder kann man
nein, eben nicht. Es ja, gibt geil. Nur 3 Staffeln und die sind, also die heißen auch Bücher und das ist echt schnell zu gucken. Es ist ein absolutes Meisterwerk. Ja. Ich glaube, auf IMDb mit, keine Ahnung, irgendwie 9,5 von 10 bewertet oder sowas. Irgendwie Top 10 aller Zeiten. Irgendwie sowas, ne? Kann auch sein, ein bisschen schlechter oder sowas. Aber wahnsinnig krass und für die Zeit und dafür, dass das für Kinder war, auch sehr deep. Ne? Da geht es richtig viel um Familie und alles Mögliche, um Loyalität und so Sachen, um das Richtige tun und nicht nur dieses so, ne, was heutzutage halt alles gibt. Hauptsache ADHS, hihi, lustig.
Und auch noch so kontratoxisch männlich mit Arn, ja. ne, der halt ja. wirklich seine Gefühle embraced. Du hast starke weibliche Charaktere, starke männliche Charaktere. Du hast eine richtig gute Redemption-Arc über den Zuko. Ja. Dann hast du im Prinzip eine geschichtliche Aufarbeitung von Kriegsverbrechen. So ja. über den Onkel Iroh. Also es ist wirklich richtig, richtig gut, Steve. Ich würde sagen.
Und das ist auch für meinen kleinen 7-jährigen Sohn geeignet, ja?
Das kannst du wirklich gucken. Also das ist ja. ohne Probleme ist das machbar. Da ist ja, keine Gewalt drin, kein Blut, kein gar nichts. Wenn du ganz, ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann schicke ich dir nachher mal die 2 härtesten Kämpfe als YouTube-Zusammenschnitt. Aber das ist dann wirklich der Peak an Gewalt, der da drin ist. Und das ist
aber du wirst es mitgucken mit deinem Sohn. Ja. Das ist das
Ding. Ich gucke
es wirklich mit. Auch für Erwachsene wirklich cool.
Genau. Also es ist wirklich richtig, richtig cool. Das kann man wunderbar gucken. Ja, also jetzt mal davon ab, Chris, wie bist du da drauf gekommen? Also als ich dich kennengelernt habe damals, da warst du halt wirklich im Kinderzimmer mit dem Bett hinten noch, da kann ich mich auch noch erinnern. Ja. Und du hattest, ich sage mal, 20 Viewer auf Twitch oder so, dann gab es dieses eine virale Short, wie du über die Straße laufen willst. Was ich mir immer noch Legendär. Mal immer wieder angucke, legendäres Ding. Für Steve, der das nicht kennt, in dem Modern Warfare Re-Release 2019 war das, ne?
Ja.
Das war so verkämmt, die haben das ganze Spiel so geändert von Run and Gun und wie Call of Duty halt ist, Fast Pace, dass alle Leute sich nur noch in Häusern verkrochen haben und um das den Leuten zu zeigen, geht Chris auf einer Map, irgendeiner halt, einfach nur über die Straße und wie dann quasi 7 oder 8 andere Spieler ihn sehen, fangen alle gleichzeitig an zu schießen und Granaten zu werfen, weil jeder den Kill haben will und damit ist der viral gegangen, das waren Millionen von Klicks, das Ding wird bis heute in internationalen Videos immer wieder reingeschnitten, weil es halt geil ist.
Hat das denn überlebt?
Ich habe es nicht überlebt und es war tatsächlich auch gestaged, das Video. Also wir sind
ach, das war gestaged?
Ja, das wusstest du nicht?
Verrückt. Nee, wusste ich echt nicht.
Und jetzt Achtung,
wie kannst du das denn nicht wissen?
Verrückter Funfact, in der Killcam wird ja immer nur einer angezeigt. Ne? Es haben ja. 10 Leute auf mich geschossen, aber der letztendlich den Kill macht, der wird in der Killcam angezeigt. Dieser PlayStation-User, Liebe geht raus an Etienne, ich habe ihn seit Jahren jetzt nicht mehr gehört, aber der war in diesem Custom-Game mit dabei. Der hat den Kill gemacht, diesen Gamertag-Cam angesehen. Der hat so viele Hassnachrichten auf PlayStation Network bekommen, von wegen, dass er campt und sowas, weil das Video einfach so viele Leute gesehen haben. Und er hat nichts falsch gemacht, ne? Er sollte das ja so machen. Das war sehr lustig. Und ich habe es als legendär betitelt, diesen Clip, und das ist ultra, also sowas würde ich niemals über irgendetwas, was ich mache oder gemacht habe, behaupten, aber das ist so verrückt viral geworden und halt auch einfach eine Produktion, die wir da quasi mit Floyd und sowas hatten. Ich würde nicht sagen, dass das mein Clip war, sondern das war eigentlich so unsere Idee und dass das sich so wirklich für immer quasi eigentlich gehalten hat. Ich würde schon sagen, dass das echt so einer der meistgeklicktesten Call of Duty Clips aller Zeiten ist, so insgesamt, weil das so oft gereuploadet wurde. Es hat allein mein Tweet hat irgendwie 180.000 Likes oder sowas. Und das ist nur meiner. Dann gab es den noch als Reupload. Da hatte der noch viel mehr Reichweite und so. Auf allen Plattformen, das war schon wirklich verrückt.
Und das war dein Durchbruch so ein bisschen? Oder wie
muss ich so? Eigentlich nicht so wirklich, weil danach habe ich erst richtig angefangen, Content zu machen. Aber das war komischerweise halt genau zur gleichen Zeit, weil das hat schon mehr internationales Publikum auf sich gezogen. Und bis heute wissen auch ganz wenige, dass das mein Clip war. Also ganz viele Leute, die mal Call of Duty irgendwas gesehen haben, kennen diesen Clip und können den gar nicht mit mir in Verbindung setzen.
Ah, okay.
Das ist halt auch das, warum Chris dann halt letzten Endes hier ist. Also es gibt ganz viele Content-Creator, die sich über verschiedene Wege jetzt in dieser modernen Zeit bewiesen haben. Ne? Da hast du jetzt so aktuell so einen Mali, der halt in Ark Raiders Ratte gespielt hat für, keine Ahnung, einen Monat oder so und die ekligsten Clips hochgeladen hat und sich über diese ganze Toxic-Art definiert. Und das zieht immer mehr so Hate-Watcher an. Ist eine Möglichkeit. Es gibt Leute, die haben einen viralen Clip und machen daraus eine Karriere. Ne? Hier sowas wie die eine Ami-Dame, wie heißt die, Bad Baby mit Catch Me Outside und so. Und, ja, dann, ne? Und dann hast du so einen Chris. Und was ich an Chris ganz, ganz beeindruckend finde, ist, Der hat halt seine Ausbildung gemacht zum, lass mich lügen, Chris, war es ein Einzelhandelskaufmann? Großkaufmann? Nee.
Groß- und Außenhandel, genau.
So rum, genau. Und da hast du wie lange drin gearbeitet?
Ich habe 2,5 Jahre Ausbildung gemacht und dann noch ein Jahr festangestellt gearbeitet.
Genau, und dann kam halt der Sprung. Ne? Also es kommt kurz vor Corona, meine ich, entscheidest du dich genau. Schon dafür?
Dann entscheide ich mich aber dafür, sogar ein Studium anzufangen, nicht Fulltime-Creator zu sein.
Genau, du hast, was nochmal wolltest du studieren, BWL?
Ja, quasi BWL mit ein bisschen mehr Englisch, glaube ich. Hieß Digital Business Management, aber war, glaube ich, einfach nur fancy für BWL auf ein bisschen mehr Englisch.
Das ist ein fancy Titel für BWL.
Ja, safe.
Naja, und Chris hat halt mit Plan sich überlegt, wie mache ich das? Und ich war quasi live mit dabei und konnte mir das mit ansehen, wie im Laufe der Jahre Stück für Stück Chris sich immer weiter nicht nur hochgearbeitet hat, sondern auch konstant sich da so etabliert hat. Und ich, also für mich jetzt persönlich, neben ein paar anderen Leuten, die Chris und ich jetzt kennen, würde ich sagen, ist Chris eins der europäischen Gesichter für Call of Duty. Und das kann man schon so festhalten. Wenn du dich für Call of Duty interessierst oder auch für Call of Duty Adjacent Spiele für Battlefield, dann wirst du an ihm nicht vorbeikommen.
Großes Kompliment.
Ja, es ist halt wirklich so, Chris, ne? Also jetzt ohne Glazing und so weiter. Und dafür hat Chris sich, also jetzt nicht wie eine Formel, aber er hatte auf jeden Fall einen Plan. Und ich finde den richtig, richtig krass und wie er das halt durchgezogen hat. Und so machst du auch mit Chris Geschäfte vom letzten Endes. Das ist alles ganz geradlinig, super ehrlich und sehr kompetent. Chris, wie hast du das gemacht, dass du dann letzten Endes den Sprung geschafft hast von 20 Viewern zu manchmal 2000?
Ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach schon ganz, ganz lange in dieser Community, einige würden jetzt sagen, gefangen bin. Andere würden sagen, einfach ne, schon immer irgendwie Beobachter gewesen innerhalb der Call of Duty Community seit Modern Warfare 3, Black Ops 2. Ich habe die ganzen ersten Creator miterlebt, aber immer nur als Konsument, fand das aber schon immer sehr cool und habe mich da auch schon immer drin gesehen, das irgendwie mal selbst auszuprobieren. Aber ich war halt auch einfach schon ein bisschen zu jung dann. Ne? Also das würde ich auch heute niemandem raten, irgendwie mit 14 großartig jetzt dann YouTube-Videos irgendwie hochzuladen. Da ist man einfach noch nicht so weit im Kopf. Ne? Aber es war immer irgendwie so ein bisschen in meinem Kopf. Und nebenbei habe ich das dann eine Zeit lang gemacht, auch dann eben der Ausbildung und sowas, aber wirklich nie großartig jetzt mit dem Pensum, dass man damit halt wirklich irgendwie wirklich was erreichen kann, so, ne? Aber ich habe so viele Leute irgendwie kommen und gehen sehen und ich glaube auch so ein bisschen dadurch dann durch Mustererkennung so ein bisschen gecheckt, okay, das funktioniert und das funktioniert nicht und habe dann so ein bisschen durch den Warzone-Release, glaube ich, meine Nische so ein bisschen gesehen, habe mir gedacht so, ey, ich habe jetzt eigentlich so ein bisschen gesehen, wie in den letzten Jahren die Creator online in irgendeiner Form Content gemacht haben. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen, so ich kann sowas eigentlich auch. Ich bräuchte halt einfach nur mehr Zeit und sowas dafür. Und das war mit ein Grund, wieso ich dann ja, den Arbeitsplatz gewechselt habe, Studium angefangen habe und dann mehr Zeit für Videospiele zu haben. Und dann kam es natürlich sehr, sehr gerecht mir, also ne, sehr positiv ja. Für mich, der Corona-Lockdown, der dann natürlich dafür gesorgt hat, dass ich nicht mehr in die Uni musste, sondern alles war online. Könnt ihr euch ja dann vorstellen, wie viel online wirklich teilgenommen hat. Ich habe dann halt während dem Vorlesungen die ganze Zeit Videos geschnitten und habe wirklich meinen vollen Fokus auf den parallelen Release von Warzone. Das war ja auch verrückt. Mit Corona, Lockdown, ja, riesig, gefühlt ne? Zum gleichen Tag. Der erste kostenlose, richtig gut durchdachte, muss man auch im Nachhinein sagen, ja. Battle Royale Shooter von Call of Duty. Was die Call of Duty Rezeptur mit der Battle Royale Rezeptur richtig gut kombiniert hat. Das hat jeder gespielt, egal ob es Musiker, Fußballer waren, alle waren daheim, jeder hatte Corona-Lockdown und das war eben genau die Zeit, wo ich dann ja auch sehr, sehr viel Content gemacht habe und alles auch ja, auf die Karte gesetzt habe quasi. Nichts mehr anderes gemacht habe auch, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und das hat dann gut funktioniert, diese Konstanz.
Ich würde aber sagen, also wie du gesagt hast, ne, abseits vom Pandemie-Glück im Unglück, es ist auch Business-Savvy-Mindset, das du da gezeigt hast. Also im Sinne von, es gab dann ja das schwarze Loch, sage ich jetzt mal. Für Steve, der wird das vielleicht nicht so genau wissen, wer damit gemeint ist, aber zu der Zeit hat Monte halt viel gestreamt. Und wenn Monte online kam, dann ist das schwarze Loch gekommen und einfach alle haben ihre Viewer verloren. Und der saß dann ja so regelmäßig, wenn er sich mal um 17 Uhr halt online begeben hat, auf 80, 120.000 Viewern. Das war ja überhaupt gar kein Problem. Und dann haben alle anderen keine Viewer gehabt. Und daraufhin hat Chris sehr effektiv das Frühstücksfernsehen quasi auf Twitch etabliert. Und das ist bis heute auch deine Zeit, oder? Das gute alte 10.30 Uhr.
Quasi, ja. Also das hat jetzt wieder so ein bisschen angefangen. Aber ja, so diese Morgen-Streams waren schon immer mein Ding. Nicht mal unbedingt, also ja, auf jeden Fall, weil da auch weniger Leute online waren und weil das auch eine Nische war, weil immer Leute Homeoffice haben oder morgens immer frei haben, wie auch immer. Es gibt immer genügend Leute rund um die Uhr, die Twitch schauen. Mhm. Und dieses morgens aufstehen, und das ist auch etwas, was ich schon immer gemocht habe, auch an einem festen Arbeitsplatz, Ausbildung, wie auch immer, so einen geregelten Tagesplan zu haben, wo ich dann um 10.30 Uhr live gegangen bin. Danach habe ich meine Videos geschnitten und sowas. Und dann war der Abend irgendwie mehr oder weniger Freizeit. Gut, eine lange Zeit lang war das auch nicht der Fall, aber ich wollte schon immer so diesen bisschen Tagesrhythmus haben und nicht erst dieses abends noch streamen, in Anführungszeichen, müssen. Und deshalb fand ich morgens Stream schon immer entspannter. War noch immer ein bisschen mehr die normalen Leute, habe ich so ein bisschen das Gefühl, unterwegs. Also die nebenbei im Homeoffice quasi den Stream laufen lassen haben, waren im Chat dann auch so ein bisschen aktiver. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, da waren viele normale Leute unterwegs, yep, die ich so abends in Twitch-Chats dann nicht so erlebe oft.
Ja, oder die auch gar nicht mehr auf Twitch online sind, ne? Also es gibt viele Leute, Steve wird es bestätigen, Leute, die Steve auf Twitch schauen, die schauen fast gar kein anderes Twitch, ne? Also die kommen dann für bestimmte Events oder das, was er halt so macht. Aber an sich sind das keine Twitch-Zuschauer. Und während Corona wurden ganz viele Normalos zu Twitch-Zuschauern. Freund von mir, der Yannick, der hat gar kein Interesse an Twitch gehabt. Niemals. Aber während Corona, so im Homeoffice, ja, was willst du denn machen? Du kannst nicht den ganzen Tag dieselben Filme und Serien und immer wieder gucken, ne? Es muss dann teilweise auch einfach ein bisschen seichter sein. Und Twitch ist halt auch manchmal einfach nur so Second-Monitor-Content. Und der hat zum Beispiel unheimlich gerne neben dir, ja, der hat auch noch gerne Max geguckt, also Aimbrot, Felix, also Falaxi. Das waren alles so, dann immer so nacheinander hat der euch alle mal abgegrast, immer da, wo gerade Action war, und dann immer den anderen gemutet und ist durch die Tabs durch, so über den Morgen. Ja. Wie kommt's denn, dass du denn noch jetzt immer, also jetzt, das Call of Duty hoch ist ja quasi vorbei und seit Jahren reden wir alle davon, Call of Duty ist kurz vorm Abkrepeln. Für mich und Steve ist es immer, wir sind jetzt nicht so die Shooter-Spieler, ich bin einfach alt und fett und langsam geworden. Steve kann kaum gerade ausgucken und dem wird schlecht bei Shootern. Steve hat Motion Sickness.
Ganz schlimm, ja.
Also wir spielen zum Beispiel fast nur sowas wie Diablo, Path of Exile, so. Für dich sind das vielleicht Rentnerspiele, sage ich jetzt mal, aber es ist eher zum Abschalten und ein bisschen Spaß haben, ne? Wir legen da jetzt nicht so viel Wert auf Skill-Lastigkeit.
Aber kann ich nachvollziehen.
Ja, da hätte ich jetzt zwei Fragen an dich. Also zum einen, ich kann auch Steve gut beantworten, was ist denn schwieriger? Dass du gut spielst und zeigst, was du kannst, oder entertainend sein? Und was davon ist wichtiger, um Erfolg auf Twitch zu haben?
Möchtest du anfangen, Steve?
Ich glaube, du bist dafür besser geeignet.
Ich bin besser geeignet, okay.
Ja.
Ich glaube, es kommt sehr darauf an, welche Zielgruppe du im Kopf hast oder welche Zielgruppe du erreichen möchtest. Ich würde behaupten, für beides gibt's Zuschauer, aber dann am ehesten so im extremen Maße. Also jemand, der jetzt richtig schlecht ist im Videospielen, der muss auf jeden Fall entertaining sein, weil du guckst keinen zu, der das Spiel nicht spielen kann und dann auch noch langweilig ist. Umgekehrt hast du natürlich den Riesenvorteil, wenn du der absolute Entertainer bist, ist es jetzt nicht so schlimm, wenn du dann im Spiel dafür schlecht bist, dann guckst du den halt fürs Entertainment. Ich glaube, dass viele Leute das auch gar nicht so wollen, dass groß entertained wird, für die ist es dann too much, die wollen einfach nebenbei ein bisschen was gucken und da soll dann einfach geiles Gameplay laufen, und für die anderen, die wollen aktiv unterhalten werden, da ist dann der Faktor wichtiger. Ich glaube, dass man da so ein bisschen auf die Nische gucken muss und dann ja so ein bisschen vielleicht im Auge halten sollte, gibt's das schon oder wie auch immer, weil wenn es jetzt irgendwie in einem Videospielbereich den absoluten Pro gibt, der perfekt irgendwie allen Content abdeckt, die ganzen Informationen irgendwie an die Leute weitergibt, dass du immer informiert bist und dann spielt er auch noch gut, dann wirst du jetzt, wenn du nicht entertainen kannst und nicht so gut spielst, wieso sollte man dann den halt gucken, sag ich mal, ne? Mhm. Also ich glaube, dass es schon wichtig ist, beides so ein bisschen zu können. Ich würde absolut nicht behaupten, dass ich ein Entertainer bin. Ich glaube, ich bin einfach nur sehr normal, oder bilde ich mir zumindest ein, so zu sein. Und kann ein bisschen geradeaus schießen. Ich glaube, ich würde so ein bisschen sagen, dass bei mir über die Information kommt oder dass den Content, den ich mache, dass man informiert bleibt in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, dass ich immer die Dinge relativ gut einordnen kann, was Call of Duty zumindest angeht. Also dadurch, dass ich schon so lange dabei bin, kann man bei mir, wenn ich etwas sage, glaube ich, relativ gut darauf vertrauen, dass das eine Meinung von jemandem ist, der das halbwegs versteht, was er da macht, ohne dass das voreingenommen ist. Und dann kann ich noch einigermaßen okay spielen und bin vielleicht jetzt auch nicht unkorrekt. Und ich glaube, das ist dann das, was funktioniert hat.
Ich glaub, dass das, was am meisten bei dir dann unterschätzt wird, beziehungsweise generell, was bei Leuten unterschätzt wird, die sich längerfristig in diesem Twitch-Game halten, du bist sehr, sehr korrekt, aber du nimmst dich auch nicht zu ernst, ne? Also wie viele Edits lässt du denn selber zu mit Witzen über einen eckigen Kopf, über, als du die Haare kurz rasiert hast, den Hals und so weiter. Ich zeig das immer meiner Frau und die findet das auch mega lustig. Und ich kann dir aus erster Hand Erfahrung sagen, als jemand, der selber eher so eine 1 von 10 ist und meine Frau ist so eine 10 von 10, dass Humor einen weiten Weg geht. Und dementsprechend, also ich finde das mega gut, dass du dich nicht so ernst nimmst. Ich kenne halt auch andere Content-Creator, da kannst du keinen Witz machen. Die sind dann halt so weit oben verkopft und das geht gar nicht. Da würde sich niemals auch nur über die kleinste Kleinigkeit lustig gemacht werden.
Das verstehe ich, ja.
Ne? Kennst du bestimmt auch.
So Leute, ja, auf jeden Fall.
Natürlich. Auch, ja, natürlich. Ne? Müssen wir nicht drüber reden.
Ja,
natürlich. Jetzt ist es aber auch so, ne? Also aus meiner Wahrnehmung heraus ist COD in, ja, nicht im freien Fall, weil offensichtlich, das verkauft sich ja noch, aber so auf Content-Ebene, beziehungsweise wie das die Leute begeistert, das ist, ich glaube, da ist der Peak jetzt hinter uns so gefühlt.
Ja.
Also
es gab auf jeden Fall einen riesengroßen Peak und der ist aktuell nicht.
Ja, der ist schon ein bisschen her, ne?
Der ist schon ein bisschen her, ja.
Genau, aber du hältst ja weiterhin dem Spiel die Treue, ne? Steve ist genauso. Steve würde World of Warcraft, Diablo und Co. und Blizzard generell nie verlassen. Der wird den Weg bis in den Tod mitgehen.
Das ist so.
Zum Beispiel, Steve, wenn du jetzt, wir reden da jetzt gefühlt jede Woche drüber seit keine Ahnung wie vielen Jahren, aber für dich macht ja Blizzard aus, neben der Tatsache, was das für ein Moment in deinem Leben war, was du für ein Lebensgefühl hattest, auch die Art von Spiel, die spricht dich ja einfach an. Das ist ja deine Spieleart, ne? Dieses, ich kann das nebenbei spielen und nebenbei ist was auf dem zweiten Monitor und ich kann gleichzeitig im Discord Unsinn machen. Was genau hält dich denn dann jetzt an COD, Chris, wenn du das so vergleichen müsstest?
Ich würde behaupten, das ist das, was ich auch die letzten Jahre schon behauptet habe, dass es leider auch in dieser Nische, die Call of Duty erfüllt, was ja irgendwo ein First-Person-Shooter ist mit Riesenbudget, das heißt, er sieht jetzt die aktuellen beispielsweise gerade nicht so doll, aber so im Vergleich zu vielen anderen Spielen sieht einigermaßen gut aus, hat wahnsinnig viel Content jedes Jahr. Mhm. Also, ne, es ist ja, auch wenn vieles die letzten Jahre wirklich todlangweilig und schlecht war, vergleicht das mal mit irgendwelchen anderen Shootern, die meisten haben nicht so viel Content, der für Casuals gut ist, der eine große Bandbreite an Leuten irgendwie anspricht, Leute, die campen wollen, die finden sich da zurecht, Leute, die irgendwie auf hohe Kill-Games gehen wollen, die richtig Action haben wollen, die reinpushen wollen, die finden sich da zurecht. Es gibt irgendwie für jeden irgendwas und ich habe so ein bisschen das Gefühl, jeder hat Angst, da mal Konkurrenz wirklich zu machen, weil genau diese Nische, die Call of Duty da anspricht, die hat kein anderer und da traut sich auch kein anderer ran und das bedeutet, dass Call of Duty so viel Freiheit hat und so viel verkacken kann, wie sie möchten, weil, naja, die Leute, die genau auf so eine Art Spiel stehen, die kommen quasi nicht um Call of Duty rum.
Und, es ist halt Monopol, sagst du.
Es ist das absolute Monopol, auch wenn natürlich, ne, kannst jetzt sagen, ist ein Shooter wie jeder andere, aber jeder, der halt dieses Spielprinzip Call of Duty mag und feiert und auch die Engine, die sich mit dem Controller beispielsweise auch wahnsinnig gut spielt, was kaum ein anderes Studio leider hinbekommt, dann bist du halt relativ schnell bei den Alternativen auch an der Grenze, wenn du dann merkst, okay, das Spiel macht jetzt vielleicht mal Spaß, das andere, dann ist aber da nach 2 Wochen der Content durcherzählt und da kommt dann auch jahrelang kein Update mehr. Also es ist irgendwie so, dass Call of Duty sich diese wahnsinnige Monopol-Machtstellung erspielt hat, jetzt viel falsch macht, aber sie dafür trotzdem nicht bestraft werden, weil kein anderer das Budget hat oder die Ambition, da irgendwie auch Konkurrenz zu machen.
Ja, dann verkacken die es halt auch. Na, wie hieß dieser Call of Duty-Killer vor 2 Jahren?
Ex-Defiant. Von, ne? Ubisoft, ja. Ehemalige COD-Entwickler haben das sogar gemacht, auch ein ehemaliger Pro. Und vieles war richtig, aber es war halt auch irgendwie wieder zu dünn und ist an so vielen Dingen dann doch gescheitert. Und ja, das war halt auch, ne, für alle anderen dann nicht einladend, sowas Ähnliches zu versuchen. Weil klagend gescheitert.
Hast du dir denn mal überlegt, dass du vielleicht auch ins Variety-Gaming rein willst? Phil macht's ja momentan, also Shoutout an dieser King Phil, ist Freund von uns und auch sehr, sehr, sehr guter Freund und Kollege von Chris. Willst du da auch eigentlich mal rein, dass du halt Variety versuchst? Steve guckt sich immer Spiele an, spielt die so gefühlt 6 Minuten und sagt, kann ich nicht.
Hm. Ja, da sind Phil und ich beispielsweise ganz anders. Für Phil war, er hat ja auch lange Call of Duty-Content gemacht, mit uns zusammen dann so in der Warzone-Zeit hat er das als Content mitgenommen, es hat ihm auch Spaß gemacht. Aber für ihn war das schon immer so,
dass er eigentlich was anderes möchte. Also Call of Duty war für ihn immer nur das Spiel, was gerade interessant genug ist, um dazu auch Priorität, Content zu machen.
Ja, und zu leben, so, ne, ist auch fair.
Ja, auch und um davon zu leben, so, ne, ohne jetzt ihm unterstellen zu wollen, dass er das für Geld gemacht hat oder so, keineswegs. Er hat auch viel Zeit investiert und vor allem auch Spaß dran gehabt. Aber er hatte da schon lange nicht mehr so Bock dran und wollte schon die ganze Zeit was anderes machen. Er wusste aber, dass der Weg einfach sehr schwer ist, dahin zu kommen, dass du ja quasi als Entertainer, der alle Videospiele spielt, irgendwie geschaut wirst. Und für mich ist das nie so ganz interessant gewesen, weil ich da scheinbar einfach ein sehr zentriertes Interesse für Games habe und nicht so lange auch mich mit anderen Spielen beschäftigen kann. Also ich habe dann auch, wenn ich mir das anschaue, was Phil da spielt, auf die meisten Sachen hätte ich jetzt nicht so Bock, außer jetzt mal vielleicht eine Stunde mit den Jungs und Mädels da reinzugehen. Aber es ist nicht das, was ich einfach so richtig gerne mache und zocke. Also da würden mir so schnell die Ideen und sowas auch wahrscheinlich ausgehen. Variety ist sehr wahrscheinlich einfach nicht so das für mich. Ich bin dann jemand, der lieber sich explizit auf eine Sache konzentriert und da dann sich intensiv mit beschäftigt, statt mir alles anzuschauen. Und ich bin auch einfach nicht so der Entertainer, muss ich auch immer sagen.
Ich finde dich immer noch sehr entertained, da bleibe ich auch dabei. Steve, das ist ein bisschen Echo.
Oh, sorry, ja.
Alles cool. Mein Tipp ist ja immer für Leute, die Variety gehen wollen, also genauso wie Phil das halt gemacht hat. Das Paradebeispiel bleibt für mich halt immer hier Twitch Daddy Lyric. Du fängst im Prinzip in deiner Nische an und dann darfst du den Content nicht wegnehmen. Also wenn du jetzt 5 Tage die Woche COD gestreamt hast, dann kannst du jetzt nicht auf einmal nur noch 4 Tage die Woche COD streamen und dann den 5. Tag dafür benutzen, Variety zu machen, sondern jetzt sitzt du da halt drinnen, du musst weiterhin 5 Tage die Woche COD machen und dann musst du einen weiteren Timeslot anbieten, an dem du sagst, okay, da ist jetzt Variety. Und dann guckst du, wie viele Leute dir die in diesen Content reinfolgen und dann baust du das nach und nach auf und erst dann kannst du langsam, zum Beispiel in dem Fall dann halt die anderen 5 Tage COD, substituieren und das umbauen. Das Allerwichtigste, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, Chris, aber für mich als Außenstehenden bei Twitch sind neben Konstanz und mittlerweile Shortform-Content, um Leute rüberzuholen, die Möglichkeit, dass die Leute genau wissen, wann du online bist. Ne? Und dass die genau wissen, wann du was wie machst. Wenn du immer zu, keine Ahnung, heute um 2 Uhr morgens, morgen mal um 2 Uhr mittags online bist, dann wirst du nie eine Core-Community aufbauen. Dann bist du einfach gefickt.
Ja, das stimmt. Da würde ich auf jeden Fall dir zustimmen. Es gibt Leute, die einfach anmachen wollen und wissen, zu der und der Zeit wird dieser Streamer online sein und das gucke ich mir dann an. Also das ist safe recht mit, ja.
Ja, da gehe ich von aus. Wenn du kein Variety machen willst, aber mich würde jetzt einfach mal so interessieren, ne, weil du bist ja wesentlich tiefer drin als ich als Außenstehender. Ich konsumiere jetzt gar nicht so viel deutschen Content, abseits von Freunden und für den Beruf und so weiter. Was dich momentan am meisten, und jetzt wird es mal negativ, an der Twitch- und YouTube-Szene am meisten nervt. Und da würde ich jetzt erst einmal den OG-Daddy, der Influencer, hier drin fragen. Steve, wenn du jetzt so an dein Schauverhalten denkst, ne, was würdest du denn sagen, nervt dich momentan am meisten, wenn du YouTube und Co. guckst?
Werbung. Die Werbung ist so penetrant geworden, du kannst sie nicht abstellen. Ja, keine Ahnung. Also was meinst du denn speziell? Also was willst du hinaus? So generell ist mich ein
Ja, also vielleicht die Art von Content, die in Deutschland produziert wird, weil ich zum Beispiel würde jetzt sagen, und das wäre jetzt meine These, YouTube und Twitch-Content wird immer und immer mehr so B-Promi-Assi-TV, um ehrlich zu sein. Das sind, ständig ist irgendwo ein Beef, ständig geht wieder irgendwer los und guckt sich die schlimmsten Ecken in Berlin an und sagt dann, ist alles ganz furchtbar hier, ist alles ganz, ganz, ganz schlimm. Oder testet zum x-ten Mal denselben Döner. Und das ist halt alles so, oh, brauchen wir das wirklich? Sind wir da jetzt angekommen? Ne? Genauso schlimm finde ich auch. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie Chris das sieht, weil ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob du so viele Reaction machst. Aber ich finde Reactions sehr, sehr, sehr schwierig, um ehrlich zu sein. Ne? Also mir gefällt die Idee nicht, dass, keine Ahnung, sich wer hingesetzt hat, richtig Zeit investiert und ein mega geiles Video macht. Und dann kommt irgendein anderer um die Ecke mit halt mehr Viewern, guckt sich das an, re-uploadet das Ding und hat ja quasi nichts Künstlerisches hinzugefügt, keine Weiterbearbeitung, keine Neueinordnung, gar nichts. Und dann wird nicht mal irgendwie darauf geachtet, dass das Geld geteilt wird, weil das jetzt halt durch Jules gerade so groß war. Das wäre zum Beispiel sowas, was mich nervt. Chris, wie sieht das bei dir? Es gibt irgendwas, was du richtig
ich kann da sehr speziell, findest. Ich kann sehr speziell zu beiden Themen was sagen.
Ja.
Zu dem Reaction-Content, das sehe ich ähnlich wie du. Das ist zu einem großen Teil machen die Leute da halt einfach das, ne, für das Cash, muss man einfach sagen. Das ist natürlich
ist easy
sehr,
money.
Sehr einfacher Content. Die anderen liefern dir den Content, du reagierst nur drauf. Aus Sicht des Creators wahnsinnig einfach. Ich verstehe den Markt aber, beziehungsweise ich verstehe, dass du dir jemanden anschaust, den du einfach sympathisch, cool findest, wie auch immer, der deiner Meinung nach die Dinge irgendwie gut einordnet, vielleicht lustig auf Dinge reagiert, dass du dir dann lieber jemanden anderen sogar noch anschaust, der mit dir mehr oder weniger gemeinsam dieses Video schaut. Das verstehe ich voll und ganz. Ja, was möchtest du sagen?
Ist auch so ein Zeichen von gesellschaftlicher Einsamkeit, ne? Also das Bedürfnis der Leuten, gemeinsam Content auf eine Form zu erleben. Weil du ansonsten weil du keine sozialen Kontakte hast.
Es das ist halt ja auch ein sehr schneller, ein leichter, ja, da erzählt jetzt halt einfach nochmal jemand zusätzlich was. Es ist ein zusätzlicher Entertaining-Faktor halt einfach. Es ist wie, als würde halt, wie du schon sagst, jemand so mit dabei sein noch, mit dem du das unterhältst quasi, das Video. Als würde da noch jemand mit dir auf der Couch sitzen. Das verstehe ich, weil das macht ja auch wirklich mehr Spaß, so, ne?
Ja, klar.
Wenn du jetzt zu zweit ein lustiges Video anschaust, so, ne? Und dann erwischst du dich dabei, dass derjenige, der darauf reactet, irgendwie ähnlich reactet wie du. Und dann schaust du dir mehr von dem an oder so. Ich kann das vorhin ganz nachvollziehen. Ich bin immer noch 100% der Meinung, dass YouTube da schon lange hätte ein System einführen müssen, dass das Ganze trackt, damit die Leute, die Reactions von anderen Videos hochladen, immer quasi anteilig Geld dafür bekommen. Also, dass du als Uploader, wenn du eine Reaction hochlädst, nimmst du ein Häkchen, das ist eine Reaktion auf und dann fügst du da das YouTube-Video ein und dann kriegt der immer, keine Ahnung, 20% der Einnahmen von dem Reaction-Video oder sowas. Das fände ich vollkommen fair. Plus, du würdest damit ja auch weiterhin deinen guten Content fördern, weil die Leute, die diese aufwendigen Videos machen, die haben auch einen direkten Return dafür, wenn große Leute darauf reagieren und haben eben nicht den Nachteil von wegen, ihr Video kriegt 1000 Aufrufe, Montana Black, Trimax und sowas, alle reagieren drauf und die Reactions kriegen dann hunderttausende Millionen Aufrufe. Die eigenen Ersteller der Videos haben aber nichts davon. Das wäre 100% die richtige Vorgehensweise in meinen Augen.
Das ist ein super, super guter und super wichtiger Punkt. Das kannst du ja direkt mit dem analogen Fernsehen vergleichen, ne? Der Zeitpunkt, als entdeckt wurde, dass du relativ günstig im Fernsehen Geld machen kannst mit Trash-TV-Shows, die alle nach Hans Meiser und Co. kamen und hier Iris Berben und wie die nicht alle hießen. Und dann kommt so eine Arabella um die Ecke und die macht so einen richtig schönen Assi-Fernseh-Scheiß, ne? Und danach merken alle, oh, ich kann ja viel weniger Geld ausgeben und viel mehr Leute erreichen, indem ich dem einfach so den letzten Rotz zeige. Wenn jetzt das Geld nicht geteilt wird, ne, dann passiert halt genau das. Und irgendwie gucken Leute nur noch Scheiße. Also, das kann doch nicht im Interesse von uns allen sein, dass wir mehr Bock darauf haben zu gucken, wie, keine Ahnung, zwei Typen im Tanga im Schlamm kämpfen, als eine anständig aufgearbeitete Reportage oder ein anständig aufgearbeitetes Comedy-Format. Das muss doch jedem von uns mehr Spaß machen.
Ja, also ich wollte eine zweite Sache noch sagen, die hat damit auch direkt zu tun. Was mich an YouTube stört, ist, dass es auch gefühlt, da gibt's noch eine Kehrseite zu dem, was du gerade gesagt hast, aber das nervt mich natürlich. Der Content ist in vielerlei Hinsicht irgendwie darauf ausgelegt, irgendwie Leuten zu gefallen, die halt, ne, den ganzen Tag TikTok scrollen, deren Aufmerksamkeitsspanne ultra niedrig ist. Und da ist das, bist du halt schnell begeistert von irgendwelchen Newsflash, blinkenden Emojis und da ist wieder was passiert und hier Drama. Es ist halt, ne, es gibt eine große Community von Menschen, die auf sowas einfach reagieren und das dann sofort anklicken, weil das die interessiert, weil sie schaulustig sind, wie auch immer. Und diese Menschen kriegst du, glaube ich, auch nicht geändert. Ich krieg's Gott sei Dank diese Art von Content sehr wenig vorgeschlagen, weil ja doch mittlerweile alles sehr gut algorithmusgesteuert ist. Aber was mich nervt, ist die Kehrseite davon oder eine andere Seite, die mich an YouTube stört, weil ich habe damals YouTube aufgemacht und mir wurden Videos vorgeschlagen, klar, von großen Channels, die dann ein Team dahinter hatten, wie auch immer, aber eigentlich von Einzelpersonen, die sich einfach hingesetzt haben, eine Idee hatten, das mehr oder weniger im Alleingang aufgenommen, geschnitten haben. Und es hatte so ein Hobby, aber da hat jemand trotzdem Ahnung von der Nische, Vibe, sage ich jetzt einfach mal, ne?
Ich weiß,
aber es war cool, sich das anzuschauen, weil es war ein Kontrast zu diesem alles ist professionell produziert Fernsehen. Das sind echte Leute, die sich da hinsetzen, die es trotzdem cool selbst hinbekommen, dass es mich abholt, aber es ist nicht ein Fernsehformat mit Budget, so, ne? Ich habe auch mittlerweile das Gefühl, alle Videos sind so richtig ChatGPT-Style aufgebaut. Du hast die Hook, du hast dann hier diesen Eye-Catching, bla, und es ist alles so aufgebaut, dass die Leute länger gucken wollen, aber wenn du das einmal durchschaut hast, dann checkst du so ein bisschen, dass dir das so vorgeschauspielt wird oder dass es kein selbst entwickeltes Video ist, sondern dass es so ein kreiertes und gebautes Video ist.
wie so eine Dokumentation. Und irgendwie finde ich, das verliert so ein bisschen an Charme dadurch, das Video.
Da bin ich vollkommen bei dir.
Also so ändert sich der Content irgendwie, und das stört mich ein bisschen.
Ja, abseits von YouTube, guckst du da eigentlich auch noch Sachen? Also ist für dich überhaupt noch die ganzen Streaming-Services und so weiter? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, Chris, also wir kennen es jetzt ja wirklich lange, aber ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was du so in deiner Freizeit guckst. Also wirklich gar nicht.
Ja, haben wir wenig drüber geredet, ne?
Ja, ne? Also ich weiß jetzt, du guckst Avatar.
Ja, genau. Ja, ist absolute Lieblingskindheitsserie. Deshalb sehr, sehr lustig, dass du da vorhin so diese Parallelen gezogen hast. Beispielsweise, meine beiden Katzen sind nach Charakteren auch genannt aus Avatar. Mai und Zuko.
Ja. Ja, what the fuck?
Mai und Zuko aus Avatar tatsächlich. Ja, wirklich sehr lustig, dass du das nicht wusstest und dann vorhin diesen Vergleich gezogen hast. Ich das gerade rewatche. Bisschen verrückt.
Ich meine, über Zuko redest du gar nicht so viel in den Storys, aber Mai macht ständig Unsinn.
Er macht ständig Unsinn und Zuko ist immer, versteckt sich immer. Der ist ein bisschen,
Was guckst du noch so? Steven ist zum Beispiel riesige Game of Thrones-Fan. Steve liebt alle 8 Staffeln, ich nicht. Ich liebe nicht alle 8 Staffeln.
Ja, Steve ist auch der erste Mensch, den ich jetzt kennenlerne, der die 8. Staffel scheinbar mag.
Ja, er mag die sehr gerne.
Okay, ich habe auch gelernt über die letzten Jahre als Creator im öffentlichen Raum, ich kann keine Meinungen mehr verurteilen, weil es gibt wahnsinnig viele und auch wenn ich die nicht verstehe, ist vollkommen okay. Aber Game of Thrones sehr, sehr geil tatsächlich, obwohl ich das sehr, sehr spät geschaut habe. Ich habe das leider nicht, dieses globale Phänomen, das war ja wirklich ein Phänomen, dass die ganze Welt dazu dann auch getweetet hat, parallel als die Serien, die Folgen live kamen, sowas. Ich erinnere mich, das war so die Fortnite-Zeit, wo Courage JD, kennst du den?
Oh, natürlich kenn ich Courage.
Ja, klar, kennst du den Courage? Als der so gigantisch groß war. Und ich kann mich wieso auch immer dran erinnern, dass er auch nach irgendeiner Folge irgendwas gepostet hatte. Und das sind dann so Gaming-Creator, die dann aber viral gehen mit irgendwie 50 bis 100.000 Like-Tweets, weil jeder das parallel auf der Welt guckt. Ja, und dieses Phänomen habe ich leider verpasst.
Ja, to be fair, du warst damals auch erst 13 oder 14 Jahre alt.
Nee, so jung war ich gar nicht, als die letzten Staffeln da rauskamen. Das war die Fortnite-Zeit. Letzten Staffeln.
Ja,
da war
stimmt.
18 oder so. Aber ich habe mich einfach geweigert, weil ich hinten dran war, nicht das live mitbekommen habe und für mich zu dem Zeitpunkt auch Serien schauen noch nicht so interessant war. Mittlerweile habe ich vieles, vieles nachgeschaut und bin auch großer Serienfan. Also ich gucke auch sehr, sehr viel mehr irgendwie an gescheiten Sachen auf Streaming-Anbieter-Services als YouTube oder Twitch.
Ich glaube, du warst großer Suits-Fan, ne?
Ja, Suits, sehr geil.
Auch ja, das daran kann ich mich
erinnern. Ein bisschen langweilig wurde.
Ja, ich kann mit so, das ist ja eine Monster of the Week-Show, ne? Bloß halt mit Court-Cases. Ich kann damit nicht so viel anfangen, das weiß Steve auch. Das ist einfach nichts für mich. Ich muss immer Serien gucken, die von Anfang bis Ende quasi eine Storyline haben. Die einzige Exception sind Comedy-Shows. Bei Comedy-Shows habe ich kein Problem damit, dass das jede Woche einfach ein anderer Klamauk ist. Da stört mich das nicht. Aber
das verstehe ich.
Bei allen anderen Sachen, ich kann das nicht. Das komme ich nicht ran. Was du natürlich bei Game of Thrones riesig verpasst hast und was uns allen damals sehr viel Spaß gemacht hat, das sind natürlich die Theorien. Ne? Das war so eine geile Internetzeit, wo alle zusammengekommen sind und darüber gegrübelt haben, was wohl kommen könnte.
Das war ein super, super Vergleich. Weil es hat mich extrem aufgeregt, das verpasst zu haben. Und zwar, vielleicht habt ihr es geschaut, bei der letzten Staffel Stranger Things jetzt. Weil da habe ich dieses Phänomen miterlebt. Und da dachte ich mir, oh mein Gott, wie geil muss damals Game of Thrones gewesen sein.
Oh, es ist unbeschreiblich, ne? Wie fandest du die letzte Staffel Stranger Things? Steve und ich sind da jetzt auch nicht genau auf einer Linie.
Ich bin wahnsinniger Hater davon gewesen, weil in meinen Augen die Staffel nicht das, was davor ein Meisterwerk war, die Serie nicht gut beendet hat.
Was hat dich gestört am Ende?
Was mich gestört hat? Alles eigentlich. Also, ihr habt ja vielleicht diese Theorien da auch mitbekommen, dass eine neue Folge kommt und so. Und
klar.
Dass allein so viele Leute das geglaubt haben, weil das Writing so dermaßen schlecht war und so viele Lücken aufgelassen hat und irgendwie auch so ein zu weiches Ende da gebaut hat für die Serie, die irgendwie endlich mal wieder nach langer Zeit so die Möglichkeit hatte, irgendwie auszubrechen aus allen möglichen Standards oder so. Und dann macht man da so ein Bilderbuch, langweiliges Ende, was dann auch viele Plotlücken offen lässt. Boah, es ist von vorne bis hinten, war ich wirklich nur abgefuckt. Ich habe diese Folge da zu Ende geschaut, dachte mir, okay, optisch sah das jetzt vielleicht nicht hässlich aus, aber es hat mich wirklich gar nicht abgeholt. Ich war wahnsinnig unzufrieden danach.
Und sehr antiklimaktisch. Also ich fand es einfach, ich finde, die erste Staffel ist halt richtig, richtig gut. Also die ist wirklich wahnsinnig gut. Also,
da wurde sie noch nicht vernetflixt irgendwie, die Serie. Da hat die noch einen eigenen Vibe irgendwie.
Ja, du merkst halt, das wollte ursprünglich. Ich bin mir immer noch sicher, die werden das niemals zugeben, weil ich wette, die hatten ursprünglich nicht gedacht, dass das so ein Riesenhit wird, die erste Staffel. Und das hat halt irgendwas getroffen und jetzt musst du da ganz schnell 5 Staffeln draus machen, damit du noch.
Das musste so generischer werden, so mäßig für die ganze Familie. Das durfte nicht diese düstere Nische behalten, weil das spricht zu wenig Leute an oder so, keine Ahnung.
Ja, oder es wurde halt vergecorporated, ne? So, ja.
Was seid ihr für Lästerschwestern? Das ist halt Quatsch. Ich fand auch die letzte Staffel total okay. Ich fand auch das Ende gut. Klar, wurden ein paar Fragen offen gelassen. Also Dennis und ich streiten schon seit jeher darüber, weil er sagt, nur die erste Staffel ist gut, alles, was danach kam, ist Schrott. Und das stimmt halt einfach nicht. Gerade als für jemanden wie mich, irgendwie, der irgendwie in den 80ern groß geworden ist und mit diesen typischen 80er-Abenteuerfilmen groß geworden ist, da hast du da halt einfach so viele Sachen, die du geil findest. Also die zweite, dritte Staffel, also großartig. Von daher, ja, wir sehen das einfach anders. Und ich fand das Finale aber auch wirklich, ich fand die ganze Staffel, die letzte, ein bisschen lang gezogen. Das hätte man vielleicht auch kürzer erzählen können. Aber es gibt so ein paar Punkte, wo ich auch sagen würde, ja, ein bisschen seltsam. Die Kinder haben ein bisschen genervt, dies, das. Aber also auch dieser Cliffhanger, den sie offen gelassen haben in Bezug auf Seven, dass sie ja vielleicht irgendwie noch am Leben ist, für vielleicht irgendwann mal eine Sequel zu machen oder so.
Ja, das war nicht schlecht, das stimmt, ja.
Also normalerweise hätte man eine halbe Stunde vorher schon abschalten können, nachdem irgendwie der Oberbösewicht dann tot war. Ich habe mich schon gewundert. Ich gucke so, ist doch vorbei, läuft das noch eine halbe Stunde? Aber ich fand, sie haben sich sehr respektvoll von ihren Charakteren verabschiedet. Sie haben ja quasi für jeden noch richtig so einen Ausklang geschrieben. Also ich finde, es gab schlechtere Enden in guten Serien.
Ja, klar gab es schlechtere Enden, ne? Aber ich glaube, es hätte halt besser sein können.
Ja.
War es das Beste, das hätte sein können?
Das Schlimmste fand ich diesen Bossfight. Der hat mich wirklich abgefuckt. Und diese ganzen diese Plot-Armor irgendwie. Also man konnte es nicht mehr ernst nehmen irgendwann, finde ich, als die jede Situation dann mit Leichtigkeit überstehen. Dieser Bossfight, wie dann auf einmal Nancy dann auch diese ganzen Elite-Soldaten da Headshot sniped und
das muss ich auch sagen, da hast du total recht, das muss so, ich auch sagen.
Die Sachen und dann.
Und kein anderer durfte schießen, ne? Es durfte kein anderer schießen, nur sie.
Und sie hat dann irgendwie. Das absolute Verbrechen, da irgendwelche Militärleute da einfach in den Kopf zu schießen und so, es war alles egal dann.
Okay. Ja, aber das fand ich gar nicht das Schlimmste. Ich fand wirklich das Schlimmste irgendwie, dass eine kleine, zierliche Frau irgendwie Leute, die das ihr Leben lang machen, beruflich einfach irgendwie ausschaltet. Und das waren so 10 oder so. Hab ich auch gedacht, wollt ihr mich verarschen? Aber gut, das ist halt Netflix-Einfluss, ne? Das ist
genau,
halt
so. Und das hat, finde ich, halt so ein bisschen die Qualität runtergezogen. Weil in der ersten Staffel war alles für mich noch sehr greifbar und nicht so dieses Hollywood-Groß-Action, das, was auch Fast and Furious irgendwann so verwässert hat. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man fliegen die so durchs All, dem passiert nichts mehr. Und alles ist egal. Und so hat sich auch, finde ich, die letzte Staffel von Stranger Things angefühlt.
Habt ihr den neuen Trailer geguckt zu Moana, den Live-Action-Trailer mit Dwayne The Rock Johnson? Ey, what the fuck? Alleine, muss ich ja mal angucken. Also, hast du Moana gesehen, Chris?
Vajana ist das, oder, auf Deutsch?
Ja, Entschuldigung, Vajana auf Deutsch. Ja,
also ich habe ihn gesehen, weil das der Lieblingsfilm meiner Freundin ist. Und ich wurde gezwungen. Aber guter Film. Also ich bin nicht so der Disney-Filmgucker, sage ich jetzt einfach mal, zumindest die neuen Sachen. Dafür wirklich echt sehr gut. Also kann ich verstehen, dass das ist auch wirklich noch so einigermaßen wertvolles Fernsehen, sage ich mal. Das kann man seinen Kindern ohne Hintergedanken zeigen, gut.
Ist so. Und in Vajana, der Animation, da ist Maui ja, sag ich mal, ein bisschen stämmiger. So in der Tradition davon, wie Heldenbilder für das respektive Volk sind, halt stämmigere Typen mit, ich sag mal, Muskeln unter einem Fettberg, so, ne? Und jetzt guckst du dir den aktuellen Vajana-Trailer an. Das ist halt einfach Prime Dwayne The Rock Johnson, übelst shredded, mit einer sehr schlechten Perücke. Und das hat mich so rausgeholt, wie ich dir da einfach steht. Und er ist halt quasi der übelste Macher und dann ist da halt Vajana. Ich sage, ja, nee, weiß ich nicht. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Das ist irgendwie so ein 17-jähriges Mädchen. Ja. Und dann kommt da so ein halbnackter Adonis und mit so einer Mähne. Das sieht aus, als wäre es ein schlechter SNL-Sketch.
Ich bin generell selten ein Fan davon, wenn animierte Sachen danach verfilmt werden. Weil egal welcher Schauspieler es ist, der kann nicht perfekt die Rolle von etwas Imaginären ersetzen, finde ich. Also da gibt's mir fallen jetzt wenige Beispiele ein, wo das wirklich richtig, richtig gut gelungen ist.
Ja, ich finde es auch problematisch, dass das so kurz nach dem Release des Trickfilms, sage ich jetzt mal, zu machen. Weißt du, weil der, warum gehst du ins Kino? Das war bei Drachenzähmen leicht gemacht auch das Problem, finde ich, dass das einfach noch nicht lang genug her war. Und warum soll ich ins Kino gehen, wenn das 1:1 dieselbe Geschichte ist, nur irgendwie, wie du gerade gesagt hast, mit The Rock als Maui?
Ja.
Das ist so sinnlos, finde ich. Wenn, dann interpretierst du den komplett neu. Aber wie du schon im Trailer gesehen hast, ist ja alles exakt so wie in dem Trickfilm oder in dem animierten Film.
Ey, das Hühnchen, hey, das könnte direkt aus dem Animationsfilm sein.
Hab ich auch gedacht.
Das ist gar kein Unterschied. Das sieht nicht aus wie ein echtes Hühnchen. Und das macht das auch so ganz, ganz weird, weil wenn du dir die Jon Favreau-Filme anguckst, wo der hier Dschungelbuch und Lion King gemacht hat, da hat er sich ja für so einen Stil entschieden, der das, sag ich mal, echt aussehen lassen soll, ne? Sondern es ist so ein richtiger Panther. Und jetzt guckst du dir halt den Trailer für Vaiana an und das Hühnchen sieht einfach aus wie ein Comic-Hühnchen. Ich kann das passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Ich lasse mich gerne vom fertigen Produkt eines Besseren belehren. Meine Mädels würden es so oder so gucken wollen, bin ich mir sicher. Aber das holt mich jetzt nicht so rab. Gibt es denn irgendwas, was du in nächster Zeit gucken willst, Chris?
Ja, tatsächlich, der neue Christopher Nolan-Film, der rauskommt, jetzt
im Juni.
Genau, Odyssee. Dafür gehe ich sogar tatsächlich extra nach Prag in das IMAX-Kino.
Oh. Chris, kann ich da mit? Ich würde auch gerne sehen.
Mit, musst aber dann tatsächlich meine Frau noch davon überzeugen,
dass ich mit
zu zweit wird. Ja.
Ja, ich kann mich ja weiter nach hinten setzen, das stört mich ja so nicht, ne?
Ja, mich störst du auch nicht, ne? Ich will nur nicht, die Entscheidung alleine kann ich nicht treffen.
Habe ich dir erzählt, Chris, ich mache massive Diät, ich kann auch vor euch sitzen. Bis dahin bin ich so schlank, da kannst du an mir vorbeigucken.
Das ist stark,
Ich bin richtig gut dabei, weil die Community immer mal wieder fragt, wo jetzt mein Stand ist. Ich bin jetzt bei minus 24 Kilo.
Das ist sehr stark, ne?
Es läuft richtig gut. Ich möchte nochmal einen Shoutout an die Yazio-App geben, die mir dabei hilft, um zu verstehen, dass ich all die Jahre einfach Scheiße gegessen habe. Auch wenn du denkst, du isst nicht viel.
Schlimm, ja.
Es ist so krass, ne?
Ich verstehe nicht. Guck mal, ich habe mich damit angefangen, auseinanderzusetzen, damals mit meinem besten Freund Yassin, als wir das Gym für uns entdeckt haben. Und da dann halt wieder wie die absoluten pubertären Männer, geil, pumpen, danach essen. Ja. Wir hatten direkt neben unserem Fitnessstudio einen Lidl und wir sind dann da reingegangen und haben uns Nährwerttabellen angeschaut und haben uns dann gegenüber so gerufen, so, oh, ich habe hier was mit voll viel Eiweiß gefunden, wie auch immer. Und dadurch habe ich angefangen, mich so ein bisschen mit Ernährung, Kalorien und sowas auseinanderzusetzen und das dann auch erstmal verstanden, wie überhaupt Kalorien, Fette, Makronährstoffe, Mikronährstoffe, wie auch immer, wahnsinnig wichtig, dass du weißt, was du da aufnimmst jeden Tag. Eigentlich isst man nur, weil Hunger braucht Energie und du isst und du weißt gar nicht, warum, weshalb. Warum wird das nicht beigebracht in der Schule? Also wahnsinnig wichtig und auch eine Sache, die ich auf jeden Fall meinen Kindern erklären werde, weil ich muss es mir selbst erklären.
Da hast du einen richtigen Ansprechpartner hier. Steve ist Lehrer. Der arbeitet als Sport und, jetzt lass mich lügen, Steve, Deutschlehrer?
Informatik und Politik.
Okay, aber du hast Sport studiert, ne? Und du machst ja auch Sportunterricht, so.
Richtig.
Und Steve regt sich immer massiv darüber auf, dass das Schulsystem beziehungsweise das, was unterrichtet wird, zu einem Teil sehr, ich sag mal, bürokratisiert ist, sehr alt ist, vielleicht gar nicht mehr nötig oder sogar hinderlich. Steve, so Essensunterricht, ne? Also so klassisch, das wäre jetzt kein WPK-Fach oder so, aber dass man mal über Ernährung redet, ganz ehrlich, ich habe das in der Schule nicht so mitgemacht.
Also ja, vielleicht. Ja, das kommt schon vor, aber das ist dann mehr so in Projektwochen oder so, ne? So ein Thema. Aber direkt im Unterricht kommt das nicht vor. Also Sporttheorie, gerade in der Sek. 1, wird eigentlich nie unterrichtet.
Aber so aus deiner Erfahrung heraus, wäre das nicht was, das könnte man den Schülern mitgeben? Also sagen wir mal, du hättest jetzt so einen 14-jährigen, massiv übergewichtigen Dennis in deiner Klasse. Ich glaube, wenn ich verstanden hätte, wie Kalorien wirklich funktionieren, dann wäre ich vielleicht nicht fett geworden. Steve, warum hast du mich fett werden lassen und was kannst du dagegen tun?
Ich habe an meiner letzten Schule, in der ich war, gab es den WPK Fit und Gesund. Ja, und da wurde genau über sowas gesprochen. Das war aber die erste und einzige Schule, wo ich sowas erlebt habe.
Ich finde das tatsächlich ein wichtiges Thema.
Ja, klar.
Deshalb, richtig, ja.
Aber gerade diese, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen tiefer in die Materie gehen, sowas ist dann halt mehr immer dann WPK, den du wählen kannst. Ne?
Also ich hätte mich schon mal gefreut, wenn ich gewusst hätte, dass 7000 Kalorien einsparen ungefähr ein Kilo Fett sind. Das packt das schon mal in so eine reale Zahl, ne? Dass du lernst, also was zum Beispiel bei mir so ein übelster Fetteintreiber war, ist einfach tagsüber gestresst, ich mache nichts, jetzt hungere ich, jetzt habe ich mir dann abends was verdient. Und dann habe ich mir bestimmt manchmal in so einer Sitzung über 3 Stunden 5000 Kalorien einfach reingefahren. Da hast du da zuerst eine Pizza gegessen, dann isst ein Rieseneis, jetzt hast du dann, weil du jetzt was Süßes gegessen hast, jetzt willst du wieder was Salziges. Und das war zum Beispiel ein Tipp von meinem Kollegen Jannis jetzt dafür, um das noch ein bisschen gesünder zu gestalten mit der Diät, dass teilweise cravest du ja gar nicht das fettige Essen an sich oder so, sondern das Salz, dass ich einfach auch mal meine ganzen Sachen nachwürze. Und das hat wirklich massiv geholfen, dass ich jetzt einfach regelmäßig, wenn ich mir, keine Ahnung, so ein Schwarzbrot mit irgendwas mache und ein bisschen Gurke drauf, auch ein bisschen Salz, Pfeffer. Und das ist ein absoluter Gamechanger für mich. Dass du guten Geschmack ohne Kalorienzufuhr, also ohne mehr Kalorienaufwand so dazu kriegst. Also ja, wollte ich nur mal anmerken.
Ja. Absolut. Auch einfach so ein Gefühl so ein bisschen dafür zu entwickeln, warum ist jetzt etwas hochkalorisch und warum ist das andere, warum hat eine Gurke so wenig Kalorien, aber so ein Burger so viel und so, das checkt man irgendwie, beziehungsweise wird einem beigebracht, das ist gesund, das ist ungesund, so, aber die wird nicht erklärt, warum, so, die wird immer nur gesagt, das ist so und das ist so, aber die wird nie irgendwie so der Hintergrund erklärt und das ist wirklich nicht so kompliziert und nee. Das sollte man schon einfach mal beibringen, finde ich.
Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Chris, ich würde mal ganz kurz gerne zurück zu so Content-Creatern. Ne? Wir haben hier quasi, ich sag's auch immer wieder, auch nochmal so ein bisschen Lobbudelei für Steve. Steve ist für mich das Urgestein, wenn es um Content-Creator geht. Du kannst gerne mal im Nachgang gucken, aber Steve war vor allen anderen auf dem ARD, bei RTL, in Dokus, cool. Darüber, was er für einen Erfolg hatte.
Mit was für Content, frage ich mich gerade.
Steve, erzähl du doch mal, wer du
Steve,
warst.
Steve, was hast du gemacht? Erzähle.
Ja, also wir hatten damals, und das ist auch eine Sache, die ich tierisch vermisse, wir hatten halt die ganzen Vollidioten noch nicht im Internet. Früher war das Internet, gehörte uns Nerds, weißt du? Und ja. Diese breite RTL-Assi-Masse, Bildlesermasse, möchte ich sie fast nennen, die gab's halt früher nicht. Da waren wir in Anführungsstrichen unter uns, weißt du? Und das war geiler. Und deshalb war auch nicht jedes Thema und jedes Ding ausgelutscht, sondern alles, was du gemacht hast, war irgendwie neu und einzigartig, weißt du? Ja. Und dass wir waren damals unserer Zeit voraus. Ne? Wir haben irgendwie zu WoW, was ja damals, also zu World of Warcraft, was ja damals 2005 war, glaube ich, in Deutschland.
Genau, Januar 2005.
Wir haben aber schon die Beta 2004 gespielt. Haben wir dann halt gedacht, irgendwie, wie können wir das geil machen für die Leute? Und haben dann erstmal Livestreams gemacht, also radiomäßig. Ne? Damals gab es kein Video, keine Videostreams, sondern alles. Es gab einfach
Radio-Livestreams von Gaming gemacht?
Ja.
Wie geil.
Ja, ging ja nicht. Es gab ja nichts anderes, weißt du? Also, das war völlig undenkbar, dass du sowas live übertragen konntest. Und dann waren wir die Ersten in Deutschland, die dann gesagt haben, wir hatten dann so einen Partner, GameTV, die versucht haben, so einen Gaming-Sender, ähnlich wie später die Rocket Beans gemacht haben, zu machen. Die sind damit gescheitert, aber die haben uns dann mal eingeladen ins Studio, beziehungsweise mir die Technik zur Verfügung gestellt. Und da waren wir die Ersten, lange vor, was weiß ich, Owned 3D, vor Justin TV und wie sie alle hießen, die dann richtige Videostreams gemacht haben.
Und das war mit vielen Viewern. Also es wäre selbst nach heutigem Standard, wären das eine erfolgreiche Viewerzahl. Ich kann mich an Diablo 3 Release erinnern mit 4.000, 5.000 Viewern bei Steve.
Ja, das stimmt.
Ohne Probleme, ne?
Verrückt, ja.
Na, es wäre auch heute, wäre das
damals erfolgreich. Wirklich crazy, ja.
Ja, es war wirklich, wirklich verrückt. Aber wie das halt so ist, ne, du wirst halt, und das ist, denke ich, nicht Steves Schuld, also letzten Endes irgendwann ist es das Creator-Leben, ne? Deine Core-Community wird einfach älter und irgendwann wachsen die raus. Weil das Real-Life catcht so ab, ne? Und dann hast du Kinder, dann musst du dich um Versicherung kümmern, dann hast auf einmal ein gebrochenes Knie, musst du in der Reha, was weiß ich nicht. Und das Leben passiert halt, ne? Was Steve dafür aber gut kann, und das vielleicht viel besser als viele andere Content-Creator, weil die das noch nicht haben, das ist Reflektieren. Und wenn Steve jetzt vielleicht über eine Sache mal ganz kurz reflektieren möchte, weil ich möchte gleich von Chris dazu was wissen, ist dein größter Sponsor, Steve, das war damals MMOGA. Wie war denn das damals für dich mit MMOGA, dass du sagen konntest, okay, das hat natürlich einen gewissen finanzielle Freiheit gebracht, aber wie hast du dich dabei gefühlt, dass du quasi jetzt einen Sponsor hast? Du warst einer der Ersten, die damit richtig Großen hatten, ne? Also wirklich einen der allergrößten zu dem
Zeitpunkt. Ja, aber einen richtig Großen habe ich immer noch, wenn ich ehrlich sein darf. Oh Gott, das war jetzt eine
Ich hab's nicht verstanden.
Das mein Pipi-Kaka-Humor war das. Großen habe ich immer noch, wollte ich sagen. Sorry,
aber
diesen Elfmeter konnte ich einfach nicht versenken. Sorry. Ja, wir haben damals ich habe damals meine Seele verkauft, ne? Aber ich war ein armes Schwein irgendwie, der am Ende des Studiums war, beziehungsweise Referendariat angefangen hat. Und dann kamen diese ganzen Goldseller, und das war ja nicht nur den, die du gerade genannt hast, sondern auch noch andere davor, und haben mit ihren Scheinen gewirbelt in der Luft. Und wenn du nichts hast, dann bist du natürlich sehr empfänglich dafür. Und wir haben dann unsere Seele verkauft. Es gab dann Probleme mit Blizzard, die uns dann aus dem Friend-Side-Programm rausgeschmissen haben, weil wir Werbung für die bösen Goldseller gemacht haben. Aber so, wenn ich so zurückblicke, haben wir uns mit diesen finanziellen Möglichkeiten viele Sachen machen können, die wir ohne sie niemals hätten machen können, wie das eigene Studio und so weiter. Von daher habe ich da nie irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt oder so. Von daher, Geld stinkt nicht.
Dass Activision Blizzard ja auch das ganze Community-Management eingestellt hat. Also hättest du ja damals einfach das Geld abgelehnt, hättest quasi keinen monetären Gain gehabt und Jahre später wirst du dann auch noch so weggekickt. Ne? Also hättest ja nichts davon gehabt. Ich würde behaupten, du hast mit dem Move eigentlich alles richtig gemacht für dich
privat. Denke ich halt auch, ja.
Ja, würde ich von ausgehen. Chris, du hast riesige Partner mittlerweile. Ne? Du wirst hier quer um die Welt eingeflogen und hast da nicht gesehen. Je erfolgreicher du damit wirst, ne, mit den ganzen Partnerschaften und so weiter, fühlst du dich da ein bisschen freier mit? Oder würdest du sagen, oh mein Gott, wenn mich der Partner jetzt noch einmal nach dem Placement fragt, ich fühle mich so richtig versklavt?
Ja, das kommt natürlich drauf an. Ne? Mit mehr Partnern, mit größeren Partnern kommt natürlich auch mehr finanzielle Freiheit, Sicherheit, wie auch immer. Klar ist das was Positives. Aber natürlich, wenn du zu viele Partner hast, dann wird das halt auch irgendwann... Ja, also habe ich auch schon Erfahrung gemacht, ne? Dann ist das vielleicht auch immer irgendwann viel, sag ich mal, wenn du irgendwie dann eine Woche lang irgendwie mal nicht streamst oder keine Videos machst oder sowas und dann hast du irgendwie noch 4 Placements offen von allen möglichen Partnern, kannst du nicht in einen Stream irgendwie klatschen und irgendwann ist das schon halt auch viel Verpflichtung, aber die Partner, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sind schon teilweise auch echt einfach geile Firmen gewesen, mit denen du dann auch gerne zusammenarbeitest und das habe ich so ein bisschen Gefühl im Gaming-Bereich. Oder zumindest bei den Partnern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, habe ich zumindest das Gefühl, dass es so ist. Das ist immer ein bisschen menschlicher, sage ich einfach mal. Mhm. Und da wird auch einfach dann zwischen Creator und der Firma ohne großen Zwischenmänner dann halt auch einfach mal gesagt, ja, dann machst du das mal so. Hauptsache am Ende hast du da irgendwie eine coole Kooperation. Deshalb ist das eigentlich schon meistens eher cool. Aber es gibt natürlich auch Partner, die dann sehr strikt sind und einfach X kaufen und Y haben wollen, ohne Abweichung, ohne dass du da irgendwas auch selbst kreierst oder so, sondern das muss einfach genau so, du bist dann schon auch so ein bisschen so ein Roboter, ne? Du bist dann so die Litfaßsäule, das Plakat, so du machst das jetzt so und fertig. Aber gut, ne? Kannst du als Creator auch immer ablehnen.
Na ja, klar. Würdest du sagen, dass die meisten deiner Partner- oder Geschäftsbeziehungen, die du bis jetzt hattest, dass die da eher relaxed mit umgehen, also von dem Environment her, so aus meiner Erfahrung heraus, ne? Die Placements, die am besten funktionieren, sind immer die, die ganz ehrlich sind. Also, also Posterboy, ich würde Chris auch jederzeit jedem empfehlen, der jemals irgendwie Geld für einen Influencer ausgeben will, bei Chris seid ihr an der richtigen Adresse. Vorausgesetzt, euer Produkt ist gut. Wenn Chris es nicht mag, dann hapui auf euch.
Dann wird es halt auch nicht beworben, das stimmt.
Ja, wird es nicht beworben, ne? Gibt es einen Preis, wo du sagen würdest, da würde ich drüber nachdenken? Jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, Andrew Tate
kommt zu
Dubai. Jetzt sagen wir mal, Dubai, der Scheich von Dubai.
Ich hab ein besseres Argument, Vodafone.
Vodafone, ja, Vodafone ist auch kritisch.
Ja.
Du hattest auch so Probleme damit in Köln mit Vodafone, ne?
In München tatsächlich. Das war schrecklich, ja. Bin da ganz doll aneinander geraten mit vielen Leuten von Vodafone auch.
Ey,
Ich habe deshalb schon gesagt, wenn ich jemals eine Vodafone-Kooperation habe, dann wisst ihr, habe ich das nur für unmenschlich viel Geld gemacht und alles, was ich sage, stimmt nicht. Glaubt mir kein Wort und holt euch kein Vodafone,
wenn ich
diese Kooperation haben sollte.
Einer meiner liebsten Influencer-Arcs als Gamer-Brother, für die den nicht kennen, ist, glaube ich, Deutschlands größter FIFA-Creator zu diesem Zeitpunkt, als Gamer-Brother da festgesessen hat in seiner Wohnung in Herne oder in seinem Haus und Vodafone hat ihm quasi jeden Tag alles kaputt gemacht. Ja. Und wie der sich da gebieft hat auf Twitter mit den Vodafone-Mitarbeitern.
Ja, ich habe die blockiert auf Twitter, sage ich mal. Oh. Weil immer wenn ich @Vodafone, schreiben die mir jedes Mal neu drunter, hey, wir können dir vielleicht helfen. Ihr habt versucht, mir zu helfen, es hat nicht funktioniert.
Ja, der Bot findet dich halt sofort, ne?
Und da kommt, das sind da nicht mal Bots, die schreiben mir dann noch mit ihrem JD, ihre Kürzel dahinter, dass das echte Leute sind.
Die tun mir auch leid, ne? Da bist du ja irgendwie Social-Media-Praktikant wahrscheinlich. Und dann schreibst du so ein Gamer-Brother oder so.
Und dann beleidigen die dich da die ganze Zeit.
Ja, das muss hart sein.
Es ist lustig, ich höre solche Geschichten über Vodafone relativ häufig, ehrlich gesagt. Scheinbar gibt es einen unterschiedlichen Qualitätsanspruch zu dem analogen beziehungsweise Internet-Team irgendwie, was analoge oder was die Telefonleitung managt. Und dem Handybereich, weil ich habe seit 100 Jahren bin ich Kunde bei Vodafone, was Handy, ich
hatte noch nie Probleme. Mobilfunk ja, ja. Wirklich super, aber der Rest wirklich für die Tonne leider.
Ja,
der Rest
ist ja krass. Habe ich echt Glück gehabt, dass ich mich andersrum gewählt habe.
Ich glaube aber, dass es halt auch eher die Kabelleitung, die alten, die Vodafone da verwendet und sowas, das ist halt, glaube ich, auch eher ein Problem für Leute wie, ich sag mal, mich, die dann halt mit dieser Leitung auch streamen müssen und das muss ununterbrochen laufen, das Signal. Wenn das mal ausfällt irgendwann am Tag und du schaust gerade Netflix, dann buffert halt Netflix kurz mal eine Minute oder so, wie auch immer. Dir fällt das vielleicht gar nicht auf, aber in einem Job, wo du halt einfach live die ganze Zeit diese Übertragungsrate haben musst und das immer und immer wieder einbricht und dann fliegst du auch aus deinen Ranked-Runden raus oder wie auch immer, da funktioniert das halt nicht, ne? Deshalb glaube ich, für viele funktioniert es halt, aber eben nicht für Leute, die dann irgendwie Online-Videospiele spielen oder streamen oder so. Das war mein Problem.
Das verstehe ich total. Also für dich ist das ja wirklich geschäftsschädigend in der Sekunde, genauso wie für Gamer Brothers.
Ja, absolut, ja, 100%.
Ich würde auch noch mal, eine letzte Frage habe ich noch so zu deinen Streams. Ne? Also wir hatten jetzt darüber geredet, dass du COD immer die Treue hältst, so wie Steve immer Blizzard die Treue halten wird und dass Variety vielleicht nicht so genau deins ist. Aber wir beide haben ja schon mal darüber geredet, was kommt nach dem Content-Creator-Leben? Also wo siehst du dich da eines Tages? Und wenn du könntest, was würdest du gerne mal an deinem Content ändern, ohne dass du Angst haben musst, dass sich das irgendwie negativ auf dich auswirkt. Also was würdest du einfach gerne mal machen, wo du sagst, das ist mein Ding, das würde ich jetzt einfach mal probieren?
Ja, einerseits habe ich alles Mögliche schon für, ich sag mal, in Anführungszeichen danach geplant, weil das für mich auf jeden Fall nicht das für immer sein wird. Creator möchte ich nicht immer bleiben, in der Öffentlichkeit möchte ich nicht für immer bleiben, ohne jetzt zu sagen, ne, nächstes Jahr bin ich weg. Das ist auch nicht. Aber am Ende des Tages ist das für mich kein für immer Job. Pläne werden da auf jeden Fall geschmiedet, aber da bin ich auch kein großer Fan von, irgendwie groß was von zu erzählen, zumindest nicht öffentlich. Was ich gerne ausprobieren wollen würde, ist tatsächlich, und den Schritt kann ich jetzt sehr wahrscheinlich nicht mehr gehen, aber Content zu machen komplett ohne Facecam, weil ich der Meinung bin, dass du viel geiler dann den Fokus mit gezielten Schnitten und sowas dann auf das Gameplay und sowas fokussieren kannst. Also das funktioniert in meinen Augen, gucke ich auch mittlerweile deutlich lieber so einen Jack Frax. Kennt ihr den?
Ja, natürlich kenne ich Jack Frax. What the fuck?
Absolute Legende.
Legende.
Im Shooter-Bereich und seine Videos finde ich saumäßig cool, weil das immer noch genau das Gleiche ist. Er erzählt immer einfach mit anschaulichem Gameplay im Hintergrund, was gut zurechtgeschnitten ist, dass es immer relativ eye-catching ist, ohne dass es dieses TikTok-Overedit ist, sondern es ist wirklich nur das, was du sehen möchtest, wird gezeigt, ohne einen Creator, der quasi dann auch vor der Kamera sitzen muss und sich da irgendwie verstellen muss oder wie auch immer oder angespannt ist oder dann da seine Lichter 100% richtig machen muss und dann für die Kamera gut aussehen muss, sondern ey, der zählt einfach da in sein Mikrofon rein und macht den Content, wo es wichtig ist, dass du das, was gezeigt wird fürs Auge und das, was gesagt wird, ist wichtig und dem kann man gut zuhören. Und ich glaube, so ein Content würde mir in der Produktion mittlerweile tatsächlich sogar mehr Spaß machen. Zu Livestreams ist klar, so, ne, mit Cam sowieso, aber so YouTube-Videos komplett ohne Cam wären, glaube ich, cool.
Das passt sogar relativ gut, der Vergleich zwischen euch, ne? Also du bist ja grundsätzlich eher positiv und redest jetzt tatsächlich nicht viel Shit, ne? Also andere Leute werden nicht runtergezogen, es ist auch überhaupt nicht nötig, dass du dich daran. Also es gibt ja Leute, die machen zum
Beispiel. Andere Leute nicht, aber wenn das Game scheiße ist, dann sage ich auch immer, das Game ist scheiße. Also das möchte ich wichtigerweise korrigieren.
Aber es gibt ja Leute,
gerantet auch.
Die machen nur Content darüber, dass ein Videogame scheiße ist und dann wird nur darüber geredet, dass es mal besser war. So. was ich bei Jack Frags dann bei dir so zum Vergleich sehe, der ist immer sehr, sehr freundlich, sehr, sehr positiv. Der hat auch immer so eine ganz angenehme, weibige Stimme und dafür, dass der für mich wie Mitte 50 klingt, ballert der ziemlich harte Headshots. Also das keine Ahnung.
Gut, ja, der ist wahnsinnig gut.
Der ist wahnsinnig gut. Und der gefühlt Mitte 50. Falls du den noch nicht gesehen hast, aber so selber Ballpark ist Acolyte. Den habe ich mir immer angeguckt. Ich auch, ja. Ja, wegen PUBG und so weiter, ne? Weil der war halt einfach extrem gut. Bloß, dass der dann ein ganz kleines bisschen gehässig war, weil der es wirklich darauf ausgelegt hat, die Leute auch, ja, ich sag mal, nicht zu erniedrigen, aber der wollte schon zeigen, dass er der bessere Spieler ist.
Ja.
Was ist denn so der Plan noch so, sag ich jetzt mal, für den Rest des Jahres, wo du sagst, das habe ich jetzt noch vor, ohne dass du Pläne revealst, ne? Ja. Also, du fährst ja jetzt bestimmt wieder nach LA dann für Call of Duty und so weiter. Wo geht denn das Jahr noch so hin? Wir sind ja jetzt quasi schon mit einem Drittel fertig.
Wir sind schon wieder im zweiten Quartal. Ja. Ist doch so, oder? Seit dem 1.4. ist das zweite Quartal schon wieder, ne?
Das zweite Quartal.
Ja, das ist verrückt eigentlich. Zeigt viel. Langsam müsste dann auch der erste COD-Teaser kommen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass Call of Duty dieses Jahr mit sehr wahrscheinlich Modern Warfare 4 wieder einen größeren Step geht, weil die Modern Warfare-Teile alle 4 Jahre von Infinity Ward. Das ist das Studio, was die neuen Sachen machen darf, sag ich mal. Ne? Es kommt immer ein COD von Infinity Ward raus. Die Engine, das Grundgerüst wird dann für die nächsten 4 Jahre genutzt. Das war jetzt die letzten 8 Jahre so. Zweimal hintereinander wurde 4 Jahre lang das erste Game quasi als Vorlage genutzt. Und die anderen Studios mussten darauf arbeiten und irgendwie ihre Games darauf basierend bauen. Und so ein neues erstes Game kommt dann quasi wieder mit MW4, was dann so die alten Konsolen auch raushaut. Also kommt laut Leaks nicht mehr für PS4 und die Xbox, wie heißt sie? One? Ist es die Xbox One immer noch gewesen zu der PS4?
Ich kann es dir überhaupt nicht sagen, welche es ist.
Ich glaube, Series S und X ist die neue und die Xbox One ist die davor. Ja, ich glaube, für die Games, also für die Konsolen fällt das Game dann auch endlich weg. Das heißt, du hast dann wieder mehr, ne, Möglichkeiten, bessere Entwicklung dann auf den neuen, in Anführungszeichen, neuen, die sind ja auch schon 5 Jahre alt, Konsolen, um die Einschränkung zu haben. Es muss auch auf den alten laufen. Das heißt, darauf vorbereitend wird wieder so ein bisschen quasi mit dem Auge geschaut, weil das halt die Games sind, auch wo dann doch der Großteil von Leuten davon abgeholt wird. Also Black Ops 7 ist ja jetzt auch einfach aus 100 Millionen Gründen uninteressant für die breite Masse. Und das liegt daran, dass, also ganz viele Gründe, aber Infinity Ward ist schon das Studio, was das am ehesten hinbekommt, dass nicht nur die Leute, die sowieso COD spielen, das sich anschauen oder spielen, sondern halt auch, ne, dann mal die anderen Leute, die das eigentlich nicht so interessant finden. Und dieses Jahr wird sehr interessant, weil ja gleichzeitig auch noch, wenn es dabei bleibt, GTA rauskommt. Ne? GTA 6, das ist ja eigentlich unglaublich, dass das wirklich released jemals. Weil die letzten 10 Jahre war es ja quasi ein Meme. Wann kommt GTA 6 raus? Deshalb sehr gespannt, wie das COD dann machen wird. Ich werde auf jeden Fall definitiv Shortform-Content und sowas ist bei mir ein großes Thema, was ausgebaut werden muss. Da auf jeden Fall auch mal Richtung GTA und sowas schielen. Und ansonsten bin ich gespannt, was COD kocht, die Konkurrenz und sowas kocht. Und da wird weitergemacht. Aber ansonsten ist gerade bei mir sehr, sehr viel Gang zurückgeschalten. Einfach, weil ich auch gemerkt habe, es lohnt sich gar nicht gerade, so viel Zeit in sowas zu investieren. Ich bin viel Privatdinger machen sowas und genieße so ein bisschen mehr die Zeit, die ich mir selbst über die letzten Jahre, wo ich mir das aufgebaut habe, genommen habe, wo ich mich eingeschränkt habe. Und genießt das jetzt aktuell so ein bisschen wie so eine Ruhe vorm Sturm, wenn jetzt MW4 wieder krachen sollte und ich da dann auch sehe, dass das sich lohnt, da Zeit zu investieren, ich auch da Spaß dran habe, muss ich auch große Sache sagen, ist bei COD ist halt, ne, klar ist man dem sehr treu, aber es ist halt auch schon nicht so spannend aktuell, ne, es ist, muss man einfach sagen, wie es ist, deshalb freue ich mich da, was da potenziell Neues kommt und dann wird da auch wieder reingegrindet.
Hast du ein GTA 6 tatsächlich spielen?
Ich werde GTA 6 spielen, ja, aber ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das mit dem Content machen möchte, einfach weil ich auch, und das werdet ihr bestimmt, da interessiert mich eure Meinung auch, was wird dieses Spiel sein? Also, es ist ja so viel Möglichkeiten quasi und wie lange die da schon dran sitzen, wie viel Content-Möglichkeiten wird es geben und wie baust du darauf potenziell halt auch Kanalkonzepte oder sowas auf, ne?
Da gibt es so viele Eckdaten, ne? Also, das erste Mal
ultra viel.
Wir haben das größte Entertainment-Produkt in der Geschichte der Menschheit. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, und jeder kann mich gerne in den Kommentaren korrigieren, da redest du ja, glaube ich, von einem 2-Milliarden-Dollar-Release, ne, mit Marketing und allem drum und dran. Wenn da jetzt Leute drauf...
Muss sowas sein, ne?
Ja, wenn da jetzt Leute draus bedient werden sollen und du musst ja initial Geld machen, dann haben wir ja jetzt zum Beispiel nur die Möglichkeit, weil es ist ja erstmal nur Singleplayer-Release, so wie wir das Stand jetzt sehen, wegen den Story-Trailern, das Spiel muss teurer werden. Du wirst das Geld nicht wahrscheinlich reinholen oder zumindest die Shareholder-Expectation treffen, wenn das Spiel für $70 über die Ladentheke geht. Ich denke, das wird mehr kosten.
Und doch eh schon bei 80, glaube ich, oder?
Ja, oder ich denke, es wird auch mehr als 80 kosten, um ehrlich zu sein. Was ich mir vorstellen könnte, aufgrund der Größe des Spiels und wie das halt aussieht, dass es den GTA-Online-Weg geht und dass quasi die Story da schon reingewoben ist. Das könnte ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, damit du halt das Produkt mehrfach vermarkten kannst. Ne? Du investierst so unglaublich viel Geld da rein, um das Grundgerüst hochzuziehen. Da kann das Grundgerüst genauso gut auch direkt schon, jetzt nicht mit Skins, aber mit einer Form von Shark Card etc. kommen. Falls du es nicht kennst, Steve, Shark Cards sind die Online-Form für Währung in GTA. Also kannst du einfach $50 gegen $50.000 in-game tauschen. Und das ist das, womit Rockstar und Take-Two dahinter das meiste Geld gemacht haben. Shark Cards sind auch eins der beliebtesten Produkte für Online-Fraud, für Identity-Theft. Und so weiter und so fort. Damit kannst du halt unglaublich viel Geld machen. Also ich gehe davon aus so ein bisschen.
Ich ja, bin jetzt klingt sehr realistischer.
Hast du GTA Online gespielt, Chris? Ich jetzt persönlich fand das ganz, ganz scheiße.
Ja, für mich war das jetzt in GTA 5 auch nicht so interessant, muss ich ehrlicherweise sagen. Vor allem, weil das rauskam und da war, glaube ich, noch gar nicht so viel an Features on live. Und das war wirklich so ein Produkt, was dann wirklich über die Jahre an Content zugenommen hat. Und ich bin da jemand, wenn ich da nicht von Anfang an mit dabei bin, dann finde ich den Draht wahrscheinlich dann nie zu. Für mich wird es dann eher interessant, wie die das in GTA 6 dann quasi machen. Ich kann es mir 0,0 vorstellen, wie interessant das quasi gehalten werden muss und was es da alles geben muss in diesem Videospiel. Also das muss ja auch so ein bisschen eigentlich unsere Vorstellungskraft sprengen.
Ja, es muss zumindest redefinieren, ne?
Genau, richtig. Und ich habe gar keine Vorstellung davon, was das sein könnte. Weil die werden sich nicht gedacht haben, wir machen jetzt GTA 5 einfach ein bisschen komplexer, ein bisschen größer und dann reicht das. Deshalb, das ist ein Release mit so vielen Fragezeichen auch. Und ich will gar nicht wissen, was die da alle für Multimillionen-Dollar-NDAs unterschrieben haben.
Das wird so krass sein, ne? Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass gleichzeitig halt dann der Rockstar Social Club, das ist, für die, die es nicht kennen, das ist quasi wie Steam oder der Epic Store und so weiter, das Ding wird gepusht werden. Weil du musst die Leute dann da reinholen und aus dem Warenzyklus rausnehmen, damit du die Prozente nicht mehr bei Steam und so weiter abgibst. Ne? Ich glaube, das muss das Ziel sein. Vielleicht sagen die sich aber auch, wir müssen gar kein Konkurrenzprodukt schaffen, weil das gar nicht nötig ist. Wenn ich irgendwas über Corporate gelernt habe, dann das Greed never stops. Ne? Wenn du noch irgendwo einen Euro machen kannst, wirst du einen Euro noch machen.
Ja, die werden sich dumm und dämlich damit verdienen. Gerade vorhin hat ein Leaker gepostet, dass oder irgendein GTA-Insider, dass Content Creator, beziehungsweise Leute, die in GTA Sachen erstellen, ich weiß nicht, ob damit Social Media Content Creator und sowas auch gemeint sind, dass mit diesem Spiel Multimillionäre geboren werden, auf jeden Fall, und Existenzen geboren werden. Das stimmt auf jeden Fall. Also,
ja, hast du mal gehört?
Verrückt werden.
Es gab ja dieses Gerücht, dass da direkt ein Bitcoin quasi da drin ist und dass die davon ausgehen, dass dieses Spekulationsobjekt da drinnen einen reellen Gegenwert hat und dass dann Leute versuchen würden, das zu holen und hast du nicht gesehen. Und ganz ehrlich, ich brauche nicht noch ein Bitcoin, ich brauche noch nicht noch ein NFT.
Aber wahrscheinlich, ich kann es mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen die Zukunft ist von solchen Games halt, ne? Dass die Leute halt wirklich was haben von echtem Wert in diesem Spiel. Oder zumindest imaginären Wert und es hat aber einen hohen Wert, dann, dass das irgendwie, dass du dann einen riesengroßen Marktplatz hast mit Items und so und dass die dann halt auch wirklich verifizierbar sind über so Techniken wie eben NFTs oder so, ne? Dass sie
auf irgendwelchen Blockchains sind. Weißt du, welches Spiel sowas schon mal früher hatte, wo dann auch Gegenstände für Hunderttausende von Dollar weggingen? Second Life. Steve wird es wahrscheinlich noch kennen. Kennst du es nicht?
Ja, 100 Pro.
Second Life war quasi nur eine virtuelle Version der echten Welt. Das wurde dann immer weiter erweitert, aber mit limitiertem, also zumindest mit zeitlich limitierten, zum Beispiel Real Estate. Und dann sind es tatsächlich für sehr, sehr, sehr viel Geld sind dann Gegenstände, die in Second Life war, weggegangen. Und da gab es dann auch so die ersten Versuche von Coca-Cola buchter Werbung. Weißt du, heutzutage ist das ja zum Beispiel gang und gäbe, dass du auf einem GTA 5 RP-Server Werbung buchen kannst. Das machen ja sehr viele Unternehmen tatsächlich.
Ja.
Ne? Und das gab es halt schon bei Second Life. Ich könnte mir auch vorstellen, dass GTA 6 so eine Second Life-Variante wird. Und dass du dann, und dann tradest du nicht mehr so Facebook Me oder schreib mich mal bei MySpace an oder StudiVZ, sondern wie heißt denn du in GTA 6, lass nachher treffen. Das könnte ich mir auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen.
Ja.
Phil für Steve wird das dann auf dem Schulhof natürlich eine Traktur, weil er die ganzen 12-Jährigen sich anhört, die darüber reden, wie geil die sind in GTA 6. Aber musst du halt durch.
100 Pro, ja. Ja, ich bin in der Schule mit ganz vielen HSV-Fans. Schlimmer kann es eigentlich nicht werden.
Hab ich ja bei dir, ne?
Bist du St. Pauli-Fan?
Nee, Werder.
Werder, okay.
Wir haben es nicht einfach, Chris. Ich bin auch Werder-Fan. Ich glaube, ich habe dir das mal erzählt.
Das stimmt, ja. Hast du erzählt gehabt, ja.
Ja, guckst du eigentlich Fußball, Chris?
Fußball, ich muss sagen, Bundesliga wirklich gar nicht aktiv. Ergebnisse und sowas schaue ich mir natürlich an. Aber Champions League schon, ja. Also die Spiele, also die letzten beiden Tage waren auch. War noch geil, ja.
Bist du alle schon im Club drinne mit Oliver Kahn, ich sag schon Oliver Kahn, mit Manuel Neuer zurück in die Nationalelf?
Der ist Baumann. Also wie der mit 40 da durch die Gegend gesprungen ist, ne? Verrückt.
Ja, ne?
Also wirklich der absolute Goat in meinen Augen, ja.
Ich glaube, das ist schon der Fußball-Goat. Also ich.
Goat auf jeden Fall, ja. Casillas und Buffon halt, ne? Ist schon im Gespräch, sag ich mal, ne? Aber für mich ist auf jeden Fall Manuel Neuer, ja.
Ja, die Art und Weise, wie der einfach gespielt hat, das gab es so vorher nicht, ne?
Stimmt auch, ja. Absolut das Torwart-Game revolutioniert.
Ja, das ist heutzutage, siehst du das bei gefühlt jedem. Nicht jeder kann es, aber jeder versucht es.
Hm.
Ja, hast du die Tage Fußball geguckt? Steve bestimmt, ne?
Natürlich, ja. Also der Typ ist 40 oder 41. Was der da gehalten hat, ist abartig irgendwie. Ja. Und ich verstehe auch die Diskussion, dass man sagt, warum kommt der eigentlich nicht mit zur WM? Ich bin jetzt kein großer Baumann-Fan, das ist halt ein solider Torwart.
Ja.
Aber ich kann mich erinnern, wie er beide vor der EM irgendwie bei Bayern einen Torwartfehler gemacht hat und alle gesagt haben, er ist so alt und der muss ersetzt werden und so weiter. Die Leute sind immer so, ja.
Die sind sehr schnell da,
ja. Ja, es ist so nervig. Also,
du kannst 100 Mal alles richtig machen und beim 101. Mal bist du direkt der Buhmann.
Also Manuel Neuer ist ein Ausnahmetorwart. Es gibt ja mal auf Social Media, auf Twitter und so diese Listen irgendwie der Top 11 Spiele aller Zeiten mit Messi und Ronaldo und was weiß ich was. Und wenn ich dann immer einen Buffon oder einen, was ist noch da im Tor?
Tschech,
genau, sowas. Dann kratzt mir immer den Kopf, guckt dann die Comments und dann taucht da immer wieder Manuel Neuer. Also das verstehe ich auch nicht, warum. Also Buffon ist für mich ein guter Keeper gewesen, aber not even close irgendwie zu Neuer. Ich finde, der Chris hat es genau richtig gesagt. Neuer hat vor allen Dingen 2014 bei der WM das Torwartspiel einfach revolutioniert, mit der quasi den Libero gespielt hat da. Und sagt mir einen anderen Keeper, der das Spiel so maßgeblich beeinflusst hat wie Manuel Neuer. Also von
daher. Der Ungar hier, der in den 50er Jahren, aber ich weiß seinen Namen.
Ja, mag sein. Aber keine Ahnung, ich bin ja nun echt ein Bayern-Hater, aber man muss auch ein bisschen realistisch dabei sein. Und Manuel Neuer ist halt einfach der Goat, in meiner Ansicht nach. Ja.
Ich finde, du könntest auch noch so ein Argument bringen, dass Manuel Neuer halt einfach, so, ich sag mal, die Weisheit, die Routine und auch die Coolness hat, eine WM zu spielen.
Schon immer, oder? Hat er nicht die ganzen Elfmeter bei der WM gehalten und sein Gesicht nicht verzogen? Irgendwie einmal kurz die Faust gehalten und dann war wieder eiskalt.
Genau, also das ist sowas, konntest du zum Beispiel Tim Wiese, ne, als es mal so eine Diskussion gab, ob Tim Wiese nicht auch mal Nationaltorwart werden könnte, ne, das konntest du Wiese halt nicht so abnehmen. Auch wenn wir international... Tja, aber der war halt nie die Nummer 1. Ne?
Nee, das stimmt, das war er nicht. Er hat aber gute Leute vor sich gehabt, ne?
Genau. Aber das war ja für Wiese auch immer so ein Ding, dass er dann eine Chance haben will und er möchte an den Leuten vorbei, bla 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 bla. Ne? Ich glaube, der am closesten kam, dass man darüber reden konnte, dass vielleicht Neuer jetzt abgelöst werde, das war halt Ter Stegen, ne?
Stimmt, ja.
Fand ich nie so gut, ehrlich gesagt.
Er war eigentlich so krass bei Barca, oder? Ter Stegen?
Barca. Ja.
Unglaublich, dass der bei der Nationalmannschaft nicht so angekommen ist.
Aber klar,
du hast halt Manuel Neuer, ja. Das ist halt, ja, klar, ja.
Ist auch so ein bisschen das unglücklichste Schicksal, das du haben kannst, ne?
Ja.
In jeder anderen.
Der absolute Top-Torwart und dann hast du als Konkurrenz Manuel Neuer.
Ja, genau, das ist wie jeder, der hinter Messi und Ronaldo 14 Jahre stand. Ne? Du wusstest ganz genau, da komme ich nicht dran vorbei. Ich bin vielleicht der zweitgeilste Motherfucker auf dem Planeten, aber keine Chance. Wenn die fit sind, dann spielen die.
Also keine Ahnung, ich habe den Hype um Ter Stegen nie verstanden, ehrlich gesagt. Immer wenn ich von ihm irgendwas gesehen habe aus Spanien, hat er irgendwie wieder einen Patzer gehabt. Also. Für mich war Ter Stegen einfach nie so konstant wie zum Beispiel ein Neuer. Aber gut,
Ja, was Konstanz angeht, würde ich das Gleiche sagen. Ja. Aber da habe ich auch nicht genug Ligaspiele von Spanien, spanischen,
so ist es. Ich auch
spanischen
nicht.
Ligamannschaften ja. geschaut.
Ist so. Ich auch nicht.
Na. Ja. Na gut, also ich bin durch meinen Fragenkatalog, sage ich mal, durch, auch wenn keiner Fragenkataloge will. Man muss sich auch vorher ein bisschen Gedanken drum machen.
Natürlich.
Wir haben jetzt alles so abgehakt, was
wir eine Sache haben wir noch. Ja. Welcher Avatar-Charakter ist Steve? Und da muss ich ja jetzt zum Ende noch mit einem Ergebnis kommen. Und deshalb würde ich sagen, Steve ist für mich König Bumi. Ja.
Oh, ja, König Bumi.
Ist Steve. Wenn er ihn googelt, dann kann er ja gerne dann.
Muss ich die Scheißserie wirklich gucken, um das zu verstehen, oder was?
Einfach die Serie gucken, Steve. Google den jetzt nicht. Und wenn
Bumi. Ja, wahrscheinlich kommt, besser.
Warte, bis der kommt und dann erinnere dich daran. Aber das ist schon ein korrekter Pick, um ehrlich zu sein.
Ich verguck das mit Leo. Wenn wir mit Pokémon durch sind, gucken wir das.
Es sind auch nur 50 okay, Folgen oder so. Dann bist du
vielleicht weiß ja jemand in den Kommentaren auch und kann da vielleicht direkt die Verbindung ziehen und sagen, jo, oder. Vielleicht ja auch Quatsch.
Nee, das passt wirklich, ne? Also so, der ist auch noch so in seiner physischen Prime-Boomi, womit keiner
ja,
rechnet.
Ja, absolut.
Na. Okay, gut. Einmal Abmoderation, Steve, und dann sind wir durch, wa?
Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwas vergessen noch. Keine Ahnung.
Wir haben halt nicht das Typische weggearbeitet, ne? Also ja. Keine Politik und so weiter, aber habe ich jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf.
Ich habe in dieser Woche, ganz kurz noch zum Schluss, ich habe in dieser Woche mal wieder ein bisschen Serien geguckt. Die Darth Maul-Serie auf Disney kann ich sehr empfehlen. Ist ja diese Woche rausgekommen. Es gibt zwei Folgen, die ich geguckt habe. Die waren sehr, sehr stark als Star Wars-Fan. Gerade die Sachen von Dave Filoni und die Animationssachen sind ja immer sehr, sehr gut. Für die Star Wars-Fans da draußen, guckt mal rein. Und dann habe ich mir die neuen Scrubs-Folgen angeguckt. Davon gibt's auch, sind auch, auch nur zwei, aber ja. Ich war ja nie ein Die Hard-Fan der Serie. Viele sind das ja. Und ich fand's jetzt richtig gut. Aber ich glaube, dass es viele an die finale Staffel erinnern wird, die viele ja nicht gut fanden, wo JD quasi der Chefarzt ist oder die Leute ausgebildet hat. Mhm. Es geht in so eine ähnliche Richtung. Aber ja, ich fühlte mich sehr gut unterhalten. Und es ist der alte Scrubs-Humor. Von daher, ja, kann man gucken. Ja.
Und hätte The Boys ich hat das gewusst?
Was denn?
Hätte ich das gewusst, dass hier auch der absolute Dave Filoni und Star-Wars-Fan mit dem Call sitzt, dann hätten wir uns
eine
halbe Stunde unterhalten können.
Ja, Steve ist auch ganz Fanat da drin, also Star Wars
absolut. Und so weiter. Die Star Wars Sachen, wow. Also ja, Darth Maul habe ich noch nicht geschaut jetzt, aber werde ich auf jeden Fall gucken.
Ja, ist wirklich gut, ist wirklich gut. Ja.
Aber da könnt ihr noch mal einen Recap-Podcast machen in ein paar Monaten, dann könnt ihr euch mal so richtig über Star Wars unterhalten. Ja. Da kann ich alles an Star Wars kritisieren, was mir einfällt. Also wirklich, ich
ja, habe eine
Liste, die Liste ist lang.
Ein ganzes Buch an Gegenargumenten werde ich vorbereiten.
Das sehr kannst gut. du gerne tun. Könnt ihr das irgendwie verbinden?
Ich bin so alt, ich habe die Originaltrilogie noch im Kino geguckt, Alter.
Das ist geil.
Das ist wirklich geil.
Das,
ist
war, gut, das muss gute, ja damals auch wahnsinnig krass gewesen sein.
Ultra krass. Weil sowas gab es ja noch nicht vorher, genau. Ne? Gar nicht. Und dann einfach, also es war, ja. Ich habe meine ganze Jugend irgendwie mit Star Wars verbracht, mit Star Wars-Figuren, dies, das, jenes und ja. Das war schon, ist schon
ich
eine geile
halt
Zeit.
Auch, und ich bin auf jeden Fall, ich bin 97 geboren. Und in meiner Jugend kam dann auf jeden Fall gerade so noch dieser dritte Teil raus, den ich im Kino auch gesehen habe. Aber ansonsten wirklich ganz, ganz weit von den originalen Releases eigentlich weg. Also die habe ich nicht mitbekommen. Und es hat mich so mitgenommen und auch sehr, sehr viele Leute, mit denen ich befreundet bin, in meinem Alter. Also einfach ein absolutes Generationending Star Wars.
Das ist krass, ne? Ja. Hoffentlich verkacken sie es nicht. Ich freue mich ja schon sehr auf den, als du vorhin gefragt wurdest, irgendwie auf welchen Film du dich freust, hat so mein innerer Nerd geschrien, irgendwie sag bitte Mandalorian und Grogu.
Ja, da muss ich sagen, die neueste Staffel hat mich nicht mehr so abgeholt.
Und aber das Staffelfinale war doch awesome, Alter.
Oh, dann ist siehst du, habe ich gar nicht zu Ende geschaut. Ich war dann
abgepackt. Ja, die Serie war wirklich scheiße. Der Anfang war gut, aber das Ende ist, Alter. Guck dir nur das Ende an.
Okay.
Das ist wirklich nur so, wie viele Folgen hat es? 8 oder so? Es ist wirklich 1-2 am Anfang gut, dann kommt unglaublich viel Leerlauf und dann Staffelfinale ist der absolute Hammer.
Okay. Also nicht alles für Disney, gut.
Ein großer Teil, aber das Staffelfinale haben sie gesagt, so jetzt müssen wir noch mal eben.
Okay. Nicht schlecht, gut zu wissen.
Ja, mach mal. Ja, ihr Lieben, dann sind wir durch für heute. Ja, sehr netter Gast, wie ich finde, Chris. Ich habe mir gerade sogar heimlich recherchiert, während ihr getalkt habt und mir deinen YouTube-Kanal angeguckt. Ja, ist nicht so schwer zu finden, Stylus Du hast, ich sehe, also sind deine ganzen Thumbnails mit AI gemacht oder?
Nein, sind sie nicht.
Hör auf!
Sind sie nicht.
Hast du da einen Filter drüber gelegt oder warum sieht das so cartoonmäßig aus, dein Gesicht?
Ja, ja, es ist auf jeden Fall ein Filter, um dem Thumbnail so einen Stil zu geben, quasi, ja.
Sieht mega nice aus.
Ah. Ja, die Bilder sind auch echt uralt, mega. Da hab ich noch Haare auf dem Kopf, die habe ich ja alle abrasiert. Ich trage mittlerweile ganz, ganz kurze Haare.
Ah, okay, lustig.
Also ich finde, das steht dir aber sehr gut, ne? Also, ich finde es mit den kürzeren Haaren tatsächlich sehr viel schicker. Es gibt ja so eine gewisse
Reife. Auch, ja. Es wurde Zeit auch, weißt du? Ich hatte jetzt 6 Jahre diese Toni-Kroos-Frisur da. Ja. Und Toni-Kroos-Frisur. Vor allem bei mir ist das auch irgendwann so gewesen, dass dieser Scheitel immer weiter in die Mitte gewandert ist, weil der Frisur immer dann mittiger angesetzt hat und diesen Strich da neu gemacht hat. Und irgendwann hatte ich da halt einen Mittelscheitel, diese Toni-Kroos-Frisur.
Ja,
das
sortieren
alles ab.
Du musst mal Chris' YouTube-Kanal sortieren nach beliebt, das dritte Video, da siehst du, wie der Scheitel in der Mitte vom Kopf anfängt. Beim Video kein Rückstoß. Junge.
Oh mein Gott, das war verrückt. Das waren auch noch die Zeiten, wo jeder gedacht hat, dass jeder Warzone-Streamer cheatet, weil die FOB.
Ja, wo ist dein Kronos? Wo ist dein Kronos? Was ist da los?
Ganz verrückte Zeiten waren das.
Ja, das war so geil, ne? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Tickets ich beantwortet habe mit euer Partner Chris cheatet und dann auch noch falsch geschrieben und mit SCH, der cheatet, wie steht ihr dazu? Statement.
Ja, wie ich ganz krass.
Wow.
Also ganz lange Zeit, wo jeder dachte, jeder Streamer cheatet und das waren dann immer die Dullis, die halt einfach nichts konnten.
Ja, also bei manchen Streamern hat man es ja mittlerweile gesehen, Hust, Nick Merckx, Hust, aber bei anderen so, ne, es ist einfach Talent. Ich habe ja viele von euch so in Aktion gesehen, ihr könnt es halt einfach. Es ist so, wie
wir sind
es
halt,
ist.
Viele haben halt auch einfach nicht die Dimension. Wenn die selbst kacke sind, dann denken die halt, keiner kann besser sein als ich.
Ja, ja, das
da,
ist
da
so
reicht schon ein guter Durchschnitt aus, um die zu überzeugen. Das kann nicht real sein.
Ja, kennst du das Big Fish Little Pond Syndrome rein zufällig?
Ich kann mir das jetzt schon erklären, um was es da gehen soll, aber ich kenne es nicht vom Namen her.
Na, also wenn du dann irgendwie so, keine Ahnung, du bist 19 Jahre alt, unter deinen Freunden bist du der krasseste Motherfucker. Ja. Und dann siehst du, wie die große Welt ist und dann merkst du auf einmal, dass du ein ganz schön kleiner Fisch in einem sehr großen Teich bist.
Ja.
In deinem Teich warst du König, im Meer kannst du es vergessen, Bruder.
Ja, viele haben nicht die, den Horizont. Viele checken auch einfach generell wenig. Das muss man auch einfach mal so sagen.
Das gibt's
auch
so in jedem Game, ne? Das ist wirklich so.
Ja, das ist auf die Gesellschaft wahrscheinlich bezogen einfach.
Ja, klar. Maßlose Selbstüberschätzung. Wenn ihr dann mal vorbeigucken wollt, guckt bei Chris auf dem YouTube-Kanal vorbei, kommt bei Twitch vorbei. Lasst doch einfach doch mal so ein liebes Ich komme von Steve und mal so ein kleines Hallo und vielleicht, ob er wirklich wie Bumi aussieht, weil das tut er auf jeden Fall. Das ist 100%.
Oh ja, die Frage würde ich gerne beantworten.
Der hat wenigstens volles Haar, der Charakter.
Ja. Der ist super. Der ist klasse.
Ist geil.
Okay. Hat mich sehr gefreut, Chris. War ganz spannend, euch zuzuhören. Und mal nicht hier irgendwie die Labertasche zu sein. Hat mir viel Freude gemacht. Hätte ich das mit Star Wars gewusst? Hätte ich das früher gewusst?
Oh, ja, Mann. Das jetzt aber auch nächste Mal.
Hab ich verkackt. Ja, dann laden wir dich einfach noch mal ein, Chris. Dann reden wir über Star Wars. Ja. Sind ja einige neue Projekte da in der Arbeit, ne? Könnte
richtig,
man also,
ja. Vielleicht haben wir dann was Neues wieder bis dahin.
Dave Filoni soll jetzt den Laden übernehmen, ne? Und dann wird das richtig gut, glaube ich.
Ja,
gut, ihr Lieben, danke, dass ihr zugehört habt. Ich fand das mega interessant, wie schon gesagt. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Comments. Irgendwie mehr solche Gäste aus Dennis, wie soll ich sagen, aus Dennis Pool an interessanten Leuten. Ja, danke, Chris, dass du die Zeit genommen hast, dass du da warst. Und ansonsten, ihr Lieben, hören wir uns nächste Woche. Nächste Woche ist der Sebastian da. Der war früher schon mal ein paar Mal da. Das ist mein Finanzfuzzi. Der hat bei dem habe ich 1000 Versicherungen. Und der kennt sich in Finanzen eigentlich so unglaublich gut aus. Mit dem werden wir über Anlagen und sowas reden. Obwohl wir keine Ahnung davon haben. Könnte also wieder sehr interessant werden. Schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Und bis dahin bin ich euer Stevenio. Und ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.